der Abend mit Hosanna an. Hosanna. Und der Herr hat gesagt, also er kommt erst, wenn wir Hosanna sagen. Lass uns zusammen Hosanna sagen. Hosanna. Und das ist die Einladung an den Herrn Jesus. Komm in unsere Mitte, segne uns und mach die Türen und die Tore des Lebens weit auf. Wir laden Jesus ein. Wir stehen auf. Vater, wir möchten jetzt den Herrn Jesus einladen in unsere Mitte. Und er soll das Zentrum des ganzen Geschehens auch heute Nachmittag sein. Danke, Herr, für diese Gottesstunde. Es sollte eine Gottesbegegnung sein. Es sollte ein Platz sein, wo wir dem Vater, dem Heiligen Geist und Jesus begegnen, ganz besonders. Und wo Jesus uns wieder ganz groß und neu wird. Ich danke dir für den Heiligen Geist. Amen. Groß bist und dass du dich herabneigst, um uns heute Nachmittag zu begegnen, jeden Einzelnen zu berühren, jeden Einzelnen zu begegnen in der großen und endlichen Liebe und Güte. Herr, du weißt, wo der Einzelne steht. Du weißt, was mit uns nicht in Ordnung ist. Du weißt, wo es krankt und mangelt. Herr, du weißt, oh Herr, wo wir Defizite haben. Wir kommen heute Mittag zu dir, allmächtiger Gott. Berühre jeden Einzelnen. Heilige du uns, reinige du uns, Herr. Entsündige du uns. Herr, und wir möchten heute Nachmittag uns dir wieder ganz, ganz, ganz neu weihen und sagen, wir sind hier, Herr, um dir zu begegnen. Halleluja. Wir sind hier, um dir zu dienen, Herr. Wir sind hier, um von dir berührt zu werden. Halleluja. Wir sind für dich wichtig und du nimmst uns ernst heute. Danke, Herr.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Er ist der Herr, er bleibt der Herr und er ist nichts mehr zu rütteln. Amen. Lasst uns Platz nehmen. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Heute habe ich ein gutes Thema. Lebe nach den Anweisungen Gottes. Wie funktioniere ich richtig als Christ? Wir haben ja schon angebetet den Herrn. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor der Anbetung. Die Anbetung ist der Schlüssel zur Funktion. Ich möchte euch herzlich einladen für Freitag. Freitag habe ich ein ganz gutes Thema. Vergeude dein Leben nicht mit deinen Problemen. So viele Leute, die schmeißen die Jahre weg, die Gott ihnen gegeben hat, die Talente und so weiter, und beschäftigen sich mit Plunder, mit Bettfedern, verschlafen die teure, kostbare Zeit, die nie mehr zurückzuholen ist und so weiter. Und deshalb sagt die Bibel, kaufe aus die Zeit, es ist böse Zeit. Und wir sind viel näher der Ewigkeit und der Herrlichkeit oder auch der Hölle und was es auch immer sein mag, als wir denken. Nur ein Schritt zwischen dir und der Ewigkeit und was ist aus deinem Leben geworden. Kaufe aus die Zeit. Also vergeude deine Zeit nicht mit deinen Problemen. Gott hat mir in der Zeit, wo ich hier faste, eine Botschaft gegeben und an der werde ich irgendwann mal predigen, vielleicht nicht gerade heute und auch nicht morgen und übermorgen. Aber Gott hat zu mir gesagt, wenn ich so die Kinder Gottes anschaue, die kommen, oh Herr, da tut es mir weh, da habe ich eine Sorge, ich habe kein Geld und kann die Miete nicht bezahlen und lauter Gejammerzeug. Und als ich sowas angehört habe und irgendwo Gott gesagt habe, Gott, dir stinkt mir. Die Leute kommen nur mit ihren Problemen zu dir. Und dann hat der Herr gesagt, mein Kind, ich will nicht die Leute haben, also nicht die Probleme haben, ich will die Leute haben. Gott will dich haben und nicht deine Probleme. Und wenn er dich hat, werden sich die Probleme von selber lösen. Also wenn du zum Herrn gekommen bist und du ein Kind Gottes geworden bist, in der Herrlichkeit Gottes eingehüllt worden bist, dann sind die Probleme vorbei, da sind die Sünden vorbei, da ist der Ärger vorbei, da ist der Eifersucht vorbei, da ist alles vorbei. Gott will die Menschen haben und nicht die Probleme. Deshalb, wir setzen ganz andere Prioritäten. Was heute ist, kommt zum Heiland und dann sind deine Probleme weg. Nein, übergib dein Leben und bleib bei dem Heiland. Bleib bei dem Heiland. Also, das wird mein Thema sein. Hier beschäftige dein Leben nicht mit deinen, oder vergeude dein Leben nicht mit deinen Krankheiten und Zipperleins und Sorgen und Ängsten. Komm zum Herrn. Das ist also, was Gott mir gegeben hat. Ich bin noch, das ist aber nicht die Predigt, die werde ich irgendwann halten, wenn ich fertig bin mit meinem Fasten. Also dieses, dass Gott dich haben will, mich haben will, uns haben will. Und wenn er mich hat, hat er die ganze Welt, mein Leben, meine Familie. Und wenn er mich bekommen hat, das Problem ist, ich bin so ein harter Brocken oder du bist auch so ein harter Brocken und es ist schwer zu handhaben. Der Herr muss uns nur aus der Hand lassen und wir sind schon weg. Deshalb hat der Herr Jesus auch, oder der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn, der Vater lief ihm entgegen. Der sagte, der Junge ist jetzt auf dem besten Weg zur Errettung. Also wenn der noch nach Hause kommt und sieht den alten Bruder oder den älteren Bruder, der dreht sofort auf der Stelle um. Sieht er vielleicht die Köchin oder sieht er vielleicht mich, dann kriegt er Angst und dreht um. Er lief ihm entgegen, der Junge sollte nicht mehr umkehren können. Gott läuft dir entgegen und er will dich haben. Und das Schöne dabei ist bei dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, da steht der Junge da und der Vater macht alles für ihn. Seine Probleme sind gelöst. Er muss nach Hause kommen. Du musst den Weg nach Hause finden. So, vergeude deine Zeit nicht mit allen möglichen Dingen und sagen, und das muss ich noch lösen und jenes muss ich noch lösen. Nein, komm zum Herrn. Am Samstag, Gott befreit dich von allen menschlichen Schlingen. Du glaubst gar nicht, wie schnell der Teufel dich irgendwo einwickelt. Du bist nicht einmal richtig erlöst, das ist schon die nächste Falle. Ich werde über die verschiedenen Fallen sprechen, die der Teufel dir stellt. Und dann habe ich eine andere Predigt, also eine Kontrapredigt. Aber es ist keine Kontrapredigt, eine Predigt, die Gott uns zur Buße ruft. Und die Geschichte, das ist also hier mit am Sonntag um 10 Uhr, ohne Deborah kann Barack Obama oder wer es auch immer sein mag, der Bürgermeister, die Regierung, der Feldherr, die Welt, nichts ausrichten. Ohne Deborah, und ich werde über die Deborah sprechen, die Deborah als Beterin, als Prophetin, als Bienchen, über dieses Bienchen werde ich sprechen heute, die Deborah. Und ohne der fleißigen, emsigen Biene Deborah ist alles zwecklos. Glaube und Werke gehören zusammen. So die Botschaft in diese Richtung. Heute lebe nach den Anweisungen Gottes, oder was sagt uns der Herr? Du musst wissen, warum Gott dich und mich geschaffen hat. Was ist der Zweck unserer Schöpfung und unserer Existenz? Was ist deine Bestimmung? Warum bist du hier heute? Bist du hier nur, weil du nichts Besseres zu tun hast? Zu Hause keine Heizung? Oder hast du irgendwelche Probleme zu Hause, dass du deiner Frau oder deinem Mann davon gelaufen bist? Oder der Hund jault zu stark? So, warum bist du hier heute? Denk darüber nach, was ist die Bestimmung deines Lebens? Und das ist die ewige Frage, wer bin ich, was bin ich, warum bin ich und wohin bin ich unterwegs? Denk darüber nach, wohin bin ich unterwegs? Und dann wirst du schon eigentlich schon daraus, wenn du die Antworten bekommst, dann weißt du, was dein Auftrag ist und wie du dich zu verhalten hast. Und Gott will dir eine Anweisung geben, er gibt dir nicht zu viele Anweisungen. Und wenn du die Anweisung, die er dir gegeben hat, nicht ausführst, kriegst du keine neue. Kannst lange beten, Herr, rede zu mir. Bei den meisten Gotteskindern schweigt der Herr, der redet nicht mehr, hat nichts mehr zu sagen. Ich habe gebellt wie ein Hund, sagt der Herr, ich habe getan, was ich konnte. Ich habe mehrfach 100-mal mit dir geredet, dir immer wieder den wunden Punkt dir gezeigt, was ich haben möchte. Wenn du das löst, dann. Und solange wir das alte Problem nicht gelöst haben, können wir keine neuen Probleme lösen. Deshalb leben wir mit so vielen ungelösten Problemen. Deshalb sagt der Herr, beschäftige dich nicht mit deinen Problemen, komm zu mir und mach das, was ich dir gesagt habe. Hast du schon das getan, was der Herr dir gesagt hat? Die Anweisung, die er dir gegeben hat, irgendwo mal vielleicht als Mensch vor vielen, vielen Jahren, da bist du nicht einmal Christ gewesen. Gott gibt sogar Aufträge Menschen, die sind noch nicht einmal Christen. Sogar Nicht-Christen erfüllen Gottes Auftrag, manchmal mehr als die Christen. So, und als Christ solltest du erst recht auf die Stimme des guten Hirten hören. So, wenn du nicht herausgefunden hast, was deine Bestimmung ist, was dein Auftrag ist für dein Leben, wozu bist du geschaffen, wozu hat Gott dich gewollt, in diese Welt gesetzt, wozu hat er dich mit diesen und jenen Leuten zusammengebracht, solange du nicht deine Bestimmung kennst, drehst dich immer im Kreis, immer die gleiche Frage. Gott hat in 1. Mose 1, 26, oder die Götter sprachen, Vater, Sohn, Heiliger Geist sprach, lasset uns Menschen machen, und zwar uns zum Bilde. Lasset uns Menschen machen, uns zum Bilde, oder dass sie uns gleich seien, je nachdem, welche Übersetzung du nimmst, dass sie uns gleich seien. Deine Bestimmung, der Auftrag Gottes, der Zweck des Vaters im Himmel ist und der Schöpfungsauftrag Gottes von jedem einzelnen Menschen ist, Gott gleich zu werden. Hast du es verstanden? Gott gleich zu werden. Und das war auch, wo die Schlange anknüpfte. Ihr werdet sein wie Gott. Und Jesus sagt, ihr sollt, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Und das, was ich bin, soll auch mein Kind sein. Lasset uns Menschen machen ein Bild, das uns gleich sein. Und Gott hat alles für dich vorbereitet, sehr gut vorbereitet, bis ins Detail geplant und gedacht und durchgedacht, so dass du das werden könntest, wenn du wolltest. Die meisten wollen es nicht. Der Zweck, die Bestimmung könntest du spielend erreichen, wenn du sagst, ja Herr, ja Herr, ja Herr. Wenn du einverstanden bist mit Gottes Anweisungen. Und wir sehen, die Sintflut kam nur mit einem einzigen Zweck und einer einzigen Ursache. Die Menschen ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Ach, was der alte Noah da spricht, was der Henoch da predigt, ist alles Quatsch. Und was die Alten da erzählt haben, sie ließen sich nichts mehr vom Wort Gottes sagen. Die Bibel hat ihnen nichts mehr zu sagen gehabt. Nichts. Und dann suchten sie nach einem Wort, wonach ihnen die Ohren juckten. Und das gab es nicht. Sie ließen sich vom Geist Gottes nichts mehr sagen. Wenn der Mensch nach den Prinzipien Gottes lebt, wird er glücklich sein, wird im Paradies sein, wäre gar nicht vertrieben worden, hätte keine Probleme. Solange der Mensch in der Gegenwart Gottes lebt, hat er keinen Mangel. Solange der Mensch in der Gegenwart Gottes lebt, hat er keine Sorgen, keinen Streit, keine Kriege, keine Krankheiten. Aber nur ein Schritt aus der Gegenwart Gottes und die Hölle ist da. Und der Teufel ist da. Die Anfechtungen sind da. Die Sorgen sind da. Und Gott wollte, dass der Mensch ihm aus Liebe, aus freien Stücken diente, dass niemand gezwungenerweise Gott dient, sondern einfach, liebst du mich? Gott will, dass du aus Liebe ihm dienst. Und das ist schon das Erste, was Gott dir sagen möchte. Liebe mich. Liebst du mich mehr als die anderen? Hat der Herr den Petrus gefragt. Und der Petrus liebte schon den Herrn Jesus. Und anscheinend doch nicht genug. Liebst du mich mehr? Gott geht ein Risiko ein. Er sagt also, ich will den Menschen freien Willen geben und sie sollen den freien Willen gebrauchen. Und jetzt ist die Frage, was machst du mit dem freien Willen, was Gott dir gegeben hat? Gebrauchst du das zur Ehre Gottes? Du könntest jetzt im Bett liegen bleiben, vom Fernseher sitzen oder irgendwo shopping gehen. Oder du könntest jetzt gerade sagen, jetzt, ich will was Gutes tun. Ich will aus Liebe für den Herrn Opfer bringen. Ich möchte aus Liebe zum Herrn, auf sein Wort hören. Ich möchte aus Liebe Gott anbeten. Ich muss Gott nicht anbeten, aber ich möchte Gott, weil ich ihn so liebe, ich mag ihn, ich hebe ihm sogar die Hände hoch und nimm die Mütze runter oder den Hut runter. Und ich preise den Herrn, weil er mir so würdig ist, weil er mir so alles bedeutet. Aus Liebe, das musst du ja nicht, aber aus Liebe. Was tust du aus Liebe zu Gott? Lebe nach den Anweisungen Gottes ist mein Thema. Wir haben das Monogramm Gottes in uns, wir wissen ganz genau, was es gehört. Sobald du in die Kirche kommst, Hut ab. Verstehst du? Nein, nur als Beispiel. Oder Pfeife, Zigarette auslöschen oder was es auch immer ist. Die meisten Leute, die haben schon ein bisschen Respekt, die wissen, gehst du nach den Anweisungen Gottes? Und Gott war die Liebe wichtiger als Perfektionismus, die Liebe. Wichtig als Perfektionismus, deshalb geht er dieses Risiko ein mit dir und mit mir. Auch wenn es schief geht, habe ich noch eine Lösung, sagt der Herr. Und ich werde nicht verlassen und nicht versäumen, ich kriege dich schon irgendwie raus. Gottes Plan mit den Menschen war, dass sie seinem Bilde gleich sind. Sie sollten so sein wie Gott. Sie sollten aus Liebe sich für ihn entscheiden. Gott umwirbt dich. Gott stellt sie dir vor. Er zeigt dir, was er alles hat, wie reich er ist. Und jetzt liebst du mich nur wegen den Schätzen, den Reichtümern, die ich besitze. Liebst du mich nur wegen der Macht und Kraft und Stärke, die ich besitze. Warum hast du geheiratet? So viele Leute haben so eine Millionärstochter geheiratet, nur weil sie Millionen hatte und der junge Mann nichts. Weswegen hast du geheiratet oder deswegen hast du dich verliebt? Gott möchte nicht, dass du dich in ihm verliebst und ihm nachfolgst, nur weil er was hat, sondern Gott möchte, dass du ihm aus Liebe nachfolgst und aus Liebe dienst und aus Liebe an ihn glaubst. Und deshalb stellt sich Gott dir als Bettler vor. Deshalb erscheint er dir wie ein armer Hund, auf Deutsch gesagt, und der muss mal helfen, der Arme kommt nicht, der kommt nicht auf die Beine. Gott kommt so hilflos vor. Willst du Gott dienen, auch wenn er jetzt und mit ihm einen Bund eingehen und mit ihm vertrauen, auch wenn er total hilflos, schwach und gebrechlich ist? Ich war nackt, ich war bloß, ich war elend, ich war jämmerlich und so weiter. Und was habt ihr mit mir getan? So begegnet Gott uns, denn er möchte uns nicht als Millionär begegnen, sondern er möchte uns als Bettler begegnen. Und wenn wir ihn trotzdem lieben und sagen, deine Art, dein Charakter, dein Wesen, so dein ganzes Sein, so wie du bist, auch wenn du nichts hast, ich liebe dich trotzdem. Und dann sagt der Herr, gut, danke. Und erst in der Hochzeitsnacht erfährst du, was dein Gott und dein Herr und dein Heiland und dein Partner wirklich ist, wie reich er ist. Und dann sagt er, jetzt, Gold und Silber ist mein, jetzt gehört mir alles. Deshalb, wir müssen lernen, Gott zu entdecken in Nichtigkeiten, in Armut, im Elend, in der Not. So, nach unserem Bilde, nach seinem Bilde hat er uns geschaffen und hat uns die Freiheit gegeben, Ja und Nein zu sagen, denn Gott möchte keine Sklaven und Gefangenen haben, sondern mündige Wesen, wie er selber ist, die denken und so weiter, die wollen haben und Wünsche haben und Vorstellungen haben. Und Gottes Wille ist, dass du mündig wirst. Also lebe nach dem Auftrag Gottes. Und es ist wichtig, dass du zuerst mal entscheidest, den will ich und den will ich nicht. Ich will mit dem Herrn gehen, auch wenn ich nichts spüre von deiner Macht. Und ich sage dir, in dem Moment, wo du Kind Gottes wirst, am Anfang spürst du nicht viel von Gottes Macht. Vielleicht so im ersten Moment, da kriegst du so einen Glitzerglanz, so ein bisschen Erfreuung und Belustigung und Jubel. Aber dann, wenn du ernster machst mit dem Herrn Jesus, dann kommst du in die Wüste. Dann kommst du in die Dürre. Dann ist alles, alle deine ganzen Vorräte verbraucht, die du hast. Verstehst du? Die ganzen. Das ist, wenn du mit Gott anfängst zu gehen. Ich will dir eine Realität dir weitergeben, die ich in meinem Leben, als ich diene dem Herrn Jesus schon 40 Jahre und erlebt habe. Am Anfang ist alles herrlich, wunderbar, Glanz und Gloria. Aber dann kommen die Wüstenstrecken, die Durststrecken. Und dienst du mir auch da trotzdem noch in der Dürre, in der Enge, in der Gefahr, in der Verleumdung, in der Verachtung, in den Krisen? Bist du immer noch gewollt, mit mir zu gehen? Gott teste dich. Gott teste dich 40 Jahre lang. Gott teste dich. Bist du bereit? Auf Höhen und Tiefen, durch Höhen und Tiefen, durch den Dschungel, ohne Weg und ohne Karte, mir zu folgen. Und er fragt dich, bist du bereit? Und dann will er, dass du dich frei entscheidest für ihn, aus freien Stücken, ohne Manipulation. Weißt du, man kann ja jeden verheiraten, das ist kein Problem. Du musst dich nur ein bisschen schön anstrengen und dann hast du die Ehe schon. Ein paar Mal ins Bett springen und wieder rausspringen und dann ist vielleicht die Ehe perfekt, dann kommt noch ein Baby, jetzt müssen wir heiraten und so weiter. Weißt du, diese Ehen halten auch nicht lange. Weißt du, eine freie Sache, ohne Manipulation und ohne Tricksen und ohne irgendetwas, auf ganz natürliche Art und Weise, ohne Verführung, ohne Zwang und ohne Druck und auch nicht aus Angst. Du sollst Gott nicht aus Angst dienen. Ich hab keine Angst vor der Ewigkeit, weißt du, gut, ich werde halt schmoren in der Hölle. Das ist, wenn ich ohne Gott lebe. Ich fürchte mich nicht deswegen. Und ich bin nicht gläubig geworden aus Angst, weil ich Angst hätte vor der Hölle. Nein, ich bin gläubig geworden, weil ich den Herrn lieb habe. Ich habe alles abgewogen. Ich habe gesehen, also der Teufel ist nichts, Kommunismus ist nichts, das ist nichts und alle die ganzen Ismen sind nichts, Buddhismus ist nichts und alles abgewogen und die ganzen Religionen sind auch nichts. Opium fürs Volk, nur das Vertröstung. Und dann mit, weißt du, dann siehst du alles so, du kannst alles so hinhalten, dir alles vorstellen und so weiter. Aber die Realität, der Himmel und Gott, der Himmel der, und Erde gemacht hat, dieser Gott ist eine Realität. Diese Realität möchte ich haben, auf die möchte ich stoßen. Wie finde ich den lebendigen Gott? Ich habe mich aus freien Stücken entschieden, ohne Manipulation. Im Gegenteil, ich habe es nicht gewollt. Und ich habe selber gesucht, was ist die Wahrheit? Gott will Kinder haben und keine Sklaven. Er will keine Dummköpfe, die einfach nur einfach blind Gott vertrauen. Nein, Gott will, dass du mit vollem Bewusstsein, mit allem, was da ist in dir, alle Register ziehst und dann Gott nachfolgst. Gott will keine Roboter, die nach einem Programm einfach ablaufen, Hände hoch, hinsetzen. Deshalb die ganze Gruppendynamik ist vom Teufel, ist nicht von Gott, sondern der Heilige Geist will jeden individuell führen und leiten. Und nicht, dass wir jetzt springen wir alle hoch, jetzt setzen wir uns hin, jetzt werden wir alle geheilt und jetzt werden wir wieder alle krank. Weißt du, so nach Schablone. Wir sind keine göttlichen Befehlsempfänger, sondern wir dienen dem Herrn aus freien Stücken. Lebe nach dem Auftrag Gottes, und zwar aus Liebe. Und Gott ist auch ein souveräner Gott. Er hat freie Entscheidungs, er hat die Freiheit, sich zu entscheiden, so und so. Er ist souverän, und Gott will, dass du auch souverän bist. Denn wir können nur Gott begegnen auf gleicher Ebene, du und Gott. Versteh mal, wenn du das nicht verstehst, lass mal, vergiss es. Aber es ist wichtig, dass du ein Gottesbewusstsein in dir bekommst. Ich möchte das, was Gott in mein Leben hineingeschrieben hat, dieses Monogramm Gottes, haben. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Gott gibt uns etwas in die Hand, das ist ja, das Leben. Und jetzt heißt es, mach da draus, gib das Gerät und jetzt musst du einprogrammieren. Und Gott gibt uns die Betriebsanleitung für unser Leben. Ich weiß nicht, wenn du heute so ein Handy kaufst oder einen Computer kaufst oder ein Auto kaufst oder was weiß ich, was für Schinken du kaufst, da gibt es immer eine Betriebsanleitung, meistens in mehrere Sprachen gleich, so wer nachdem du bist. Also, und dann musst du systematisch die Betriebsanleitung durchgehen, selbst wenn es eine Brotmaschine ist. Die musst du genau zuerst, bevor sie in der Steckdose stecken, lesen sie genau die Betriebsanleitung und sauber auspacken und was es auch immer ist, du musst es genau nach der Betriebsanleitung gehen. Und Gott hat dich und mich geschaffen. Und jetzt heißt es, aus freien Stücken mit dieser Betriebsanleitung umgehen. Und zuerst einmal, und er sagt, das macht gar nichts. Als ich zum ersten Mal vor 15 Jahren einen Computer gekauft habe, der hat viel Geld gekostet damals, waren die Geräte sehr teuer, und habe ich gedacht, der hat erzählt, was der alles kann. Und als ich dann zu Hause aufgestellt habe, der größte Trottel, das war mein Computer. Dann gebe ich rein, ist nichts rausgekommen. Ich habe gesagt, jetzt kriegst du deine Predigt raus, jetzt kriegst du alle Adressen raus, nix. Zuerst musste ich alles einspeichern, mühselig einspeichern. Das war eine mühselige, zuerst mal richtig einstellen und dann und so weiter. Ich hatte das Programm, ich hatte alles. Es war ein perfektes Programm, das beste Programm, das es überhaupt gab zu der Zeit und so weiter. Aber ich musste alles einprogrammieren. Und genauso ist Gott. Gott hat dir dein Leben gegeben, einprogrammieren musst du das selber. Und auf Gott dich einstimmen musst du selbst, so dass du, so wie beim Internet, jetzt bin ich drin. Du musst das richtige PIN-Wort haben, den richtigen Zugang haben, den richtigen Anschluss haben, so dass du jetzt ins Reich Gottes reinkommst. Und wenn du mal drin bist, bist du drin. Und dann kannst alles andere runterladen. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir zuerst mal das begreifen aus dem Natürlichen, bevor wir geistliche Dinge uns anschauen, wie sind die Anweisungen Gottes, die Vorgangsweise Gottes, wie kann ich da arbeiten. Zuerst einmal, wenn du so ein Instrument hier kaufst, wie jetzt Klavier oder E-Piano bei uns, weißt du, Musik, du musst spielen, das Instrument ist da, es wartet auf dich. So, Gott hat dir das Leben gegeben mit allem Drum und Dran. Du hast es. Zwei Hände, zwei Füße, zwei Ohren, zwei Augen, alles doppelt. Nur einen Mund. Und so weiter. Aber du hast normalerweise alles doppelt. Und jetzt heißt es, was machst du da draus? Jetzt kommt es auf dich an. Und Musik zum Beispiel ist nichts anderes wie Harmonie. Note zu Note, die so harmonisiert zusammenpasst, meistens eins überspringen. Himmel ist da, wo Harmonie ist. Gott ist da, wo Harmonie ist. Und wo Eintracht, wo die Leute in Eintracht beieinander sind. Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht leben. Also die erste Anweisung, Einmütigkeit, und zwar Übereinstimmung mit Gott und dir, Übereinstimmung mit den Mitmenschen. Und wo zwei oder drei eins sind, da bin ich mitten unter ihnen, diese Einmütigkeit. Gott hat uns ins Leben gerufen und diese Dinge sind alle da, du musst es nur in Harmonie bringen. Ich mag den nicht und ich mag die nicht, ich mag die Frauen nicht, ich mag die Männer nicht, ich mag die Hunde nicht, ich mag die Katzen nicht, ich mag das nicht. Was du nicht magst, damit kann Gott dich auch nicht segnen. Und die sind wichtig. Sogar der Wolf ist wichtig. Und der Löwe. Stell mal vor, was wäre die Natur ohne Wölfe und ohne Löwen? Da würde das ganze Geschmeiß und die ganzen krepierten Tiere, die würden nur Gestank verbreiten. So, Gott hat alles für jedes Ding eine ganz bestimmte Bestimmung und Platzierung. Und alles geht nur, damit der Mensch sich wohlfühlt, damit der Mensch gut hat, damit seine Welt gedeiht und sich entwickelt. So ist auch mit unserem Leben. Rausfinden, wozu das alles ist. Hast du schon für den Wolf gedankt? Für den Löwen, der brüllend um dich herum geht? Wenn du den Löwen nicht hättest, weißt du, wir haben so komische Forschung, den Teufel als Löwen. Es ist wahr. Aber auch das hat eine Bestimmung. Die Störungen haben eine Bestimmung. Denn nur über die Störung entdeckst du, bei mir stimmt was nicht. Wenn es piepst oder quietscht oder ich merke an meinem Auto, sobald was quietscht, weiß ich, mit dem Wagen stimmt was nicht. Und deshalb sind die Störfaktoren, Gott will durch Störfaktoren mehr sagen, als wenn es alles so glatt geht. Ich kontrolliere nach meinem Auto oder gucke nie, wenn es alles so glatt geht. Aber sobald da irgendwas knackt und wackelt oder aufleuchtet und so weiter, da achte ich drauf und sage, horch, mit dem Auto ist was nicht in Ordnung. Die Betriebsanleitung, du solltest auf die Störungen achten. Der Teufel geht umher und da wo Aase sammeln sich die Geier oder kreisen die Geier, dann weiß er, da ist was nicht in Ordnung. Da liegt irgendwo eine Leiche oder Kadaver. Und deshalb achte auf die Zeichen, die zuerst mal dagegen sprechen. Nicht dafür, sondern achte auf die Zeichen in deinem Leben, die dagegen sprechen. Dich wirkt, das kann sein, dass es in Ordnung ist, dass es dich wirkt, dann ist etwas mit deiner Einstellung nicht in Ordnung. Du musst fragen, entweder bin ich falsch gewickelt, vielleicht habe ich einen falschen Geist oder falsches Verhalten, falsche Denkweise, mich wirkt. Der Teufel möchte nicht, zum Beispiel, dass du hierher kommst. Das ist ein ganz raffinierter Trick. Du wirst abgehalten vom Segen. Gott segnet, andere sind gesegnet, andere wachsen, gehen geistlich vorwärts und du gehst immer mehr rückwärts und wunderst dich, mit mir stimmt was nicht. Du siehst also, es gibt Mächte, die an dir rumzerren. Oder ich merke sofort, wenn das Auto auf eine Seite zieht, dann merke ich, Mensch, da ist irgendwo zu wenig Luft im Reifen. Und du solltest auf diese Störfaktoren in deinem Leben achten. Gott will dir was sagen. Achte auf die Anweisungen Gottes. Und der Erste, der zuerst einmal darauf achtet, dass mit dir was nicht stimmt und sagt das, was mit dir nicht stimmt, der Ankläger der Brüder, das ist der Teufel. Der Teufel klagt sofort und sagt, guck mal, bei dem geht Luft aus. Und du plötzlich ziehst es auf eine Seite, du wirst einseitig irgendwie gelagert, plötzlich schwenkst du oder kannst die Spur nicht mehr halten. Achte auf die negativen Zeichen in deinem Leben, die sind von Gott, die sind nicht vom Teufel. Gott will damit was sagen, wach auf, der du schläfst. Und Christus wird dich erleuchten. So, wir sollen auf die Kleinigkeiten achten, denn unser Leben soll ja die Bestimmung erreichen. Ist so wichtig, dass du rausfindest, wozu du da bist, dass du das lernst. Zum Beispiel Kinder brauchen immer Vorbilder. Und die lernen auch nicht alles auf einmal, sondern die brauchen Stück für Stück. Hätte ein Kleinkind keine Eltern und würde sich von den Eltern loslösen, würde das Kind nie ein richtiger Mensch werden. Und deshalb sind auch viele Menschen keine richtigen Menschen geworden. Du glaubst, du wärst ein Mensch. Oder die Leute glauben oft in der Stadt, dass sie Menschen sind, aber es sind bessere Vagabunden. Es sind keine Menschen. Wenn du die Leute richtig anschaust, die können perfekt sein, gepudert. Schau die Superstars an. 5-mal geschieden und 6-mal verheiratet. Oder so wie es in der Bibel diese Geschichte, dieser Mann oder diese Frau ist auch nicht dein, kaputt, ruiniert, Geld gewonnen, Geld und wieder so zerronnen. Das sind diese Stars, das ist doch kein Leben, das ist kein Dasein, das ist für Teufel. Aber da werden die Leute, da himmeln diese Leute diese Stars an und denken, das sind Halbgötter, das sind Dämonen, auf die Menschheit losgelassen, um die Menschen zu verführen. Aber die haben oft selbst keine vernünftige Familie gehabt, kein vernünftiges Leben gehabt. Wir sollen dann diese Kerle dann ein Beispiel anderen Leuten geben, weil sie selbst kein Beispiel gehabt haben. Nur ich will es nur sagen, also wir Menschen brauchen Vorbilder. Wie bediene ich mich? Und du solltest dich nicht nach negativen Vorbildern dich bedienen, dein Leben einstellen, nach negativen Beispielen. Also musst du also nicht jemand als Beispiel nehmen, der 5-mal geschieden ist. Das ist mein Vorbild, mein Idol. Zu nacheifern. Auch wenn sie oder er Millionen oder Milliarden auf dem Konto hat. Was nützt es, das nehmen sie doch nicht ins Grab mit. So, wir sind Geschöpfe Gottes und kommen ohne dem Schöpfer nicht aus. Gott hat uns ein Gesetz gegeben und wir müssen nach diesem Gesetz leben. Dieses schöpferische Naturgesetz, das in uns ist. Und wir sollten herausfinden, was hat Gott mit uns vor? Wozu bin ich da? Was sind die nächsten Anweisungen? Als die Israeliten aus Ägypten rauszogen, führte Gott sie nicht sofort raus, sondern er sagte zuerst einmal, wie sie rauskommen sollen. Zuerst sagte er, gibt es Plagen, da gibt es Probleme zuerst einmal. Bevor ich euch erlöse, gibt es Trouble, Leute. Und deshalb, bevor Gott dich und mich erlöst, gibt es Trouble. Und zwar ganz großen Trouble. Zuerst gibt es 10 Plagen. 2. Mose 12 kannst du nachlesen, dann wie es weitergehen sollte. Und dann, als es dann soweit war, Gott hat ganz klare Anweisungen gegeben, was ist der nächste Schritt? Und sagt, hört mal, bei der 10. Plage, die wird so gewaltig sein, die Erstgeburt. In Ägypten wird die ganze Erstgeburt, vom Vieh bis zum Pharao, die wird sterben, jede Erstgeburt. Aber ihr könnt gerettet werden, wenn ihr ein Lamm schlachtet, das Blut über die Türpfoste streicht, das Fleisch auf ist bis auf die Knochen, dann könnt ihr gerettet werden. Erst 2. Mose 12. Könnt ihr nachlesen, diese Geschichte. Und es ist so wichtig, du kannst nur gerettet werden, ob du jetzt gläubig bist oder nicht gläubig bist. Ob du jetzt Israelit oder Ägypter bist. Wenn der Ägypter, der sagt, du, ich hab einen einzigen Sohn und den möchte ich nicht verlieren, ein Lamm schlachtet und das Blut bestreicht so im Glauben, der wird gerettet werden. Ob er jetzt Israelit ist oder kein Israelit ist, das macht nichts. Der Glaube, der Gehorsam. Und so viele Menschen, die sind nicht Christen, aber die gehorchen Gott, was Gott sagt. Die sind dem Reich Gottes viel näher, als du denkst. Mag vielleicht dich entsetzen jetzt, was ich sage, aber es ist so. Tu, Gott achtet immer auf die Tat. Sei Täter des Wortes. Und die haben das Blut gestrichen und die sind gerettet worden. Und dann hat Gott gesagt, und jetzt müsst ihr fertig sein, ihr dürft jetzt kein Geschirr mitnehmen oder und so weiter. Also das Geschirr einpacken, denn ihr müsst mit Händen essen. Deshalb man isst das Passamahl, als der Jude jetzt, ist mit Händen. Und wie viel ist es auch keine große Rolle. Ich habe mal einen Rabbi gefragt, wie viel Fleisch muss ich am Passamahl essen? Dann sagte er, so viel wie zwischen 3 Finger kommt. Also nicht mehr. Es reicht. Nur ein Krümelchen, nur als Zeichen, das genügt. Also wenn 120 Leute im Haus sind, die essen das ganze Schaf auf und es ist vorbei. So, was zwischen drei Finger kommt. Nur ein Krümel, nur ein Fetzen, das reicht. Aber, und ihr müsst fertig sein, wenn dann das Signal ertönt zum Auszug, dann sofort die Stadt verlassen. Nicht warten. Wir müssen, wenn wir rauskommen möchten aus dem Verderben dieser Welt, erlöst werden von diesem System, weg vom Pharao, dann müssen wir das tun, was der Herr sagt. Und wir müssen uns nach seiner Uhr richten und nicht nach unserer Uhr. Und wir müssen nach seinem Wort richten und nicht nach unseren Worten und Eindrücken und Gefühlen. Und Gott gab ganz klare Anweisungen, den Israeliten sagte ganz klar, jetzt wird für euch eine neue Zeit beginnen. Leute, es wird nichts mehr so sein wie früher. In dem Moment, wo du dich bekehrst und eine Sache mit Jesus machst, bricht für dich eine neue Epoche an. Ein neues Zeitalter nach Christus. Und dann heißt es hier, wir fangen jetzt ganz von vorne an, sagt der Herr. Das ist der erste Monat, der erste Tag, wo ihr, und das Passamal, wo ihr feiert, der erste Tag im ersten Monat. Und dann geht es Stück für Stück weiter. Ihr seid hier frei geworden. Das ist die Knechtschaft, wo ihr abgeschüttelt habt. Und dann in Kapitel 12, 2. Mose, Vers 11. Und dann sagt, ihr müsst gerüstet sein, Schuhe angezogen sein. Nicht, dass ihr noch sucht, wo sind meine Schlüssel, wo sind meine Pantoffeln, wo ist mein Morgenmantel. Nein, ihr müsst schon alles fertig haben. Alles anhaben und jetzt geht's los. Und dann wird weiter am 10. Monat, 10. Tag. Also du siehst also, Gott hat ganz bestimmten Plan und sagt, wann, wo, was passiert. Geht nicht so, wie wir manchmal denken. Eine Bekehrung hat etwas mit einer radikalen Veränderung im Leben zu tun. Wo das nicht der Fall ist, hast du dich vielleicht gar nicht mal richtig bekehrt. Buße ist also Umkehr, alles auf den Kopf stellen, alles anders. Schmeißt den ganzen Battle hin und fängst von vorne an, das neue Leben aus Gott. Verbinde sich mit dem Herrn und jetzt sagst, ich tue das, was er sagt. Nicht, was der Pastor sagt, nicht, was der Evangelist sagt, sondern was er sagt. Jetzt musst du anfangen, auf ihn zu hören. Ja, aber Herr, ich verstehe nichts. Du wirst schon lernen. So ein Kind, wenn es zur Welt kommt, versteht auch nichts. Aber es lernt auf dem Weg der Liebe. Ach, mein Süßer, ach, mein Netter, oder, oh, Liebling, und so weiter. Und schon mit Liebe wirst du gezogen, mit Seilen der Liebe erzieht dich der Herr. Und du lernst nicht die ganze Bibel, sofort auswendig. Die ganze Bibel wurde in 1600 Jahren gegeben, was wir so haben, unser Altes und Neues Testament. Oder nicht, sogar vielleicht noch mehr. Also als Überlieferung aufgeschrieben. So, das ist nicht alles auf einmal gegeben und du kriegst das Wort Gottes, die ganzen Anweisungen, so dick wie sie auch sein mögen, nicht auf einmal, Bruder und Schwester. Du Stück für Stück, immer wie du es brauchst, immer wie schnell du gehst. Und wenn du nicht schneller läufst, dann kann es sein, dass 400 Jahre vergehen, bis die nächste Offenbarung kommt. Und wir sehen, als die Israeliten aufgehört haben, Gott richtig anzubeten, richtig zu dienen, wurde der Tempel zerstört. Und 400 Jahre gab es keine Prophezeiung mehr. Malachi war der letzte Prophet und da hört es auf. Und dann kommt erst Matthäus oder Johannes der Täufer als Botschafter und so weiter. 400 Jahre, keine Offenbarung. Die haben die Rabbiner, die schreiben den Talmud da und faseln da und diskutieren dann rabbinische Sätze. Aber das ist auch alles, aber keine Gottesoffenbarung. Und selbst als sie dann in Jerusalem waren und die Weisen kamen, die Heiden waren besser dran noch, die haben seinen Stern gesehen und die haben es nicht einmal kapiert, wo der Messias bereits geboren sein sollte. Viele begreifen nicht, was Gott will, weil sie die Bibel nicht lesen. Würdest du heute diese Bibel, das Buch lesen, nicht, dass die Bibel dich selig macht, die Bibel ist nicht der Papst. Ich glaube nicht an die Bibel als solches. Bitte, du hast richtig gehört. Ich glaube nicht an die Bibel als Buch. Ich glaube an den Gott, der sich in der Bibel offenbart. Für mich ist die Bibel kein Papst. Die Bibel ist Buch von Menschen übersetzt, von Menschen geschrieben, mit voller Fehler womöglich noch dazu. Und da sind viele Fehler und viele unverständliche Stellen. Und das musst du lassen. Das ist einfach ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist die Bibel, aber ich werde nicht gerettet, weil ich an die Bibel glaube, sondern an den Gott, der sich in der Bibel mir offenbart. Und ich kriege Stück für Stück dieses Rema-Wort, dieses Logos, dieses in Stein gemeißelte Wort. Plötzlich wird es lebendig, durch die Predigt, durch die Verkündigung wird es echt. Und da kriege ich Anweisungen. Und wir werden gerettet, nicht durch Logos, sondern Römer 10 durch die Predigt, durch das Rema, das durch den Heiligen Geist geschieht. Und es kann sein, du liest eine Stelle und sagst, Mensch, das gibt's doch nicht. Das habe ich doch. Nein, ich habe schon 100 Mal gelesen, ich habe noch nie die Stelle so verstanden, wie ich hier verstehe. Vielleicht eine andere Übersetzung womöglich. Oder du hast gerade ein Problem. Bei mir geht es immer so, wenn ich ein Problem habe, bin ich so verblüfft, ich finde immer die passende Bibelstelle dazu für meine Probleme. Ich kann sogar blättern, wo ich will, plötzlich sticht es mich. Warum? Der Heilige Geist sorgt dafür, denn die Bibel ist vom Heiligen Geist eingegeben und der Heilige Geist bringt es zu mir wieder, dieses Rema. Oder ich höre jemand redet da, ich telefoniere mit jemandem und jemand sagt so nebenbei so eine Floskel und, oh, das ist es. Und dann habe ich schon die Predigt, schon die Inspiration. Oder ich träume. Weißt du, Gott redet auf mannigfaltige Art und Weise und zuletzt hat er durch seinen Sohn zu uns geredet. Hebräer. So, viele Menschen, ja, sie wissen nicht, was Gott will und sie glauben, Gott will nur meine Probleme lösen, mich heilen, mich befreien, mich segnen und so weiter. Das ist nicht Gottes Wille, dich zu heilen, dich zu befreien und dich zu segnen. Halte dich fest, das ist es nicht, sondern Gott will dich haben nach seinem Bild. Du sollst glänzen und strahlen, du sollst ihm gleich sein, du sollst mit ihm auf dem Stuhl sitzen, neben mit ihm, mit Christus regieren. Und nicht nur geheilt, Heilung ist nur ein Nebeneffekt, ist Abfallsprodukt der Erlösung. Heilung ist nur eine Befreiung und eine Segnung ist nur ein Abfallsprodukt. So, dann macht man auch noch was aus dem Abfallprodukt was, aber es ist nicht die Hauptsache. Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Gewiss hat er nebenbei geheilt, sonst wären die Leute nie zu Jesus gekommen und brauchen auch Heilung. Wenn du innen drin heil wirst, wirst du äußerlich auch heil. Denn unser Inneres ist wieder ein Spiegelbild des Äußeren. Also das Äußere sieht man innen drin, was da vorging. Wenn du innen glücklich bist, wenn deine Seele gut geht, geht es auch deinem Körper gut, geht es deinem Geist gut, geht es deinem Portemonnaie gut, geht es ja, deine Umgebung gut, du bist ein Sonnenstrahl. Aber geht es dir dreckig innen drin und du bist nicht erlöst. Deshalb, Gott will dich haben. Er kam, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Also Gott ist nicht an deine Probleme, sondern an dir interessiert. Er ist nicht an deinem Erfolg interessiert, sondern an dir. Und wenn er dich hat, hast du überall Erfolg. Er ist nicht an deine Leistungen interessiert. Wenn du das mal begriffen hast, nicht an deine Leistungen interessiert, er ist an dir interessiert. Ihm ist vollkommen egal, ob du was leistest oder nicht. Selbst wenn du die ganze Zeit schläfst, Gott ist an dir interessiert, als Schlafmütze. Gott ist, weißt du, der Sünder, der nichts Gescheites vollbracht hat, Gott ist an dem Sünder interessiert, als er sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Nicht, was ich alles mache, faste, bete, tue, wirke, gebe, gehe. Nein, als der Sünder sagte, Gott sei mir. Nicht, was ich tue. Gott ist nicht an deine Taten interessiert. Die sind gut. Die sind später notwendig vielleicht. Und zählen, fallen auch in die Waagschale, aber nur als Verpackung. So, das ist nicht das Heilsnotwendige. Heilsnotwendig ist, dass du zum Heilern kommst und dass du ihn erlebst. Gott ist auch nicht an deinen Sünden interessiert. Er ist an dir interessiert. Deshalb, wenn ich zum Heilern komme, dann fragt er dich, wie oft hast du das getan, wie oft hast du gelogen, wie oft hast du gestohlen, wie oft bist du bei Rot über die Ampel gefahren und. Das interessiert ihn gar nicht. Oder wie viele Leute hast du beleidigt oder nicht beleidigt hast. Gott ist an mir interessiert und nicht an meinen Sünden. Verstehst du das, was ich dir sagen möchte? Achte auf die Anweisungen Gottes. Wir haben ein humanistisches Evangelium und das ist sinnloses Zeug. Das ganze humanistische Leben, wo der Mensch im Mittelpunkt ist, ich bin wichtig. Nein, Gott ist wichtig. Gott ist wichtig, nicht humanistisch. Humanismus denkt immer ich. Die ganze Lebenshilfe, die ganze Lebensberatung, was heute so auch im christlichen Sektor gang und gäbe manchmal ist, ist alles nur humanistisch geprägt. Der Mensch. Wie oft bist du verletzt worden? Wie oft hat man dich geschlagen? Wie oft hat man dich abgelehnt? Wie oft hat man dich krank gemacht? Nein, du bist nicht wichtig. Gott ist wichtig. Wie oft hast du Gott abgelehnt? Wie oft hast du Gott geschlagen? Wie oft hast du Gott beleidigt? Wenn du anfängst so zu fragen, wie oft hast du Gott beleidigt, dann bekommst du ein ganz anderes Bild und sagst, oh Gott sei mir Sünder gnädig. Dann geht es dir genauso wie dem Pharisäer dort im Tempel. Aber wir haben so humanistisches Evangelium, mich haben sie nicht gewollt bei meiner Geburt. Aber Gott sagt, ich habe dich gewollt vom Grundlegung der Welt. Das ist nochmal vollkommen egal, was mein Vater, meine Mutter von mir wollten oder mit mir wollten oder vorhatten, was die Regierung mit mir oder vorhatte und plante, was die Kirche mit mir vorhatte und plante, vollkommen egal. Gott hat mich gewollt vor Grundlegung der Welt. Das bestimmt mein Leben und nicht Humanismus. Humanismus ist so verbreitet heutzutage in christlichen Kreisen, ist fast wie der Antichrist, der im Tempel sich gesetzt hat, im Tempel Gottes. Finde heraus, was will Gott mit dir. So, die Menschen, die also Geräte herstellen, die bringen also Betriebsanleitung, liefern mit. Und Gott hat dir auch für die Betriebsanleitung für dein Leben gegeben und die hat er offenbart, Stück für Stück. Du nimmst dir so ein Ding und weißt du, nach kurzer Zeit, heutzutage, die jungen Leute sind so kreativ, nach kurzer Zeit, die stopseln und die kriegen die Bedienung. Und die kriegen das hin. Und so weiter. Die probieren so, nicht so. Vielleicht musst du auch jetzt ohne Betriebsanleitung ein Stück probieren. Vielleicht probiere ich so. Wenn es so nicht geht, dann geht es so. Und so findest du langsam raus, was die Betriebsanleitung ist für dein Leben. Und weißt, wie es funktioniert. Du wirst natürlich nicht auf diese Art alles entdecken. So selbst sich beibringen, sich selbst erklären und sich selbst einstudieren. So ein bisschen probiere ich. Also mal so. Das macht mein Sohn, hat das immer gerne gemacht, wenn ich ihm Gerät gegeben habe. Papa, kannst du die Betriebsanleitung für dich behalten? Ich werde mal ausprobieren. Und dann sitzt er da den ganzen Vormittag und klopft und manchmal versaut er, aber dann gibt es noch eine Sache, Grundeinstellung. Dann der Hersteller hat etwas eingebaut, also wenn du alles vermurkst hast und alles kaputt gemacht hast und alles verstellt hast und alles versaut hast, dann kannst du wieder zu der Fabrikeinstellung gehen. Und Bekehrung ist nichts anderes, Geschwister und Freunde. Wir haben alles versaut. Wir haben so lange rumgemuckst, da probiert und das probiert und jenes probiert und selbst probiert. Und dann gibt es zu der Grundeinstellung, das ist Bekehrung. Dann fängst du wieder von vorne an. Und dann musst du ganz von vorne mit Null wieder anfangen und dann gibt es wieder ganz von vorne die Daten ein, die du haben möchtest. Aber der Hersteller hat eine Betriebsanleitung geschrieben, auch für dein Leben, das ist die Bibel. Und ich bin Gott dankbar, dass wir heute nicht mehr experimentieren müssen wie Abraham und Jakob und Isaac und all die Brüder und so weiter, sondern wir haben eine Betriebsanleitung. Zuerst einmal, wie startet man, wie bedient man, wie programmiert man das, wie kann ich es machen und was mache ich, wenn es Ausfälle gibt. Wenn was schief läuft, wenn Störfaktoren kommen. Und so hat Gott uns seine Betriebsanleitung gegeben, sein Wort. Wir müssen jetzt einfach Schritt für Schritt gehen. Ich mache das immer so, wenn ich ein neues Gerät kaufe. Ich gehe Schritt für Schritt. Punkt 1, Stecker reinstecken. Dann Punkt 2, gucken, Display. Dann Punkt 3, was alles ist da drauf und so weiter. Was kann ich, was will ich überhaupt? Zuerst muss man sich vorstellen, was will ich überhaupt? Vieles will ich gar nicht. Und deshalb auf die Anweisungen Gottes achten. Du musst rausfinden, was will ich wirklich? Wozu habe ich das Gerät gekauft? Und du hast eine Bestimmung für dein Leben. Dosenöffner ist nicht zum Schreiben da. Dazu brauchst du einen Bleistift. So, du hast eine Bestimmung. Du musst herausfinden, wozu bin ich da? Bin ich Mutter? Bin ich Pastor? Bin ich Seelsorger? Bin ich normales Kind Gottes, normaler Mensch? Das sind wir alle. Sollten sein, ganz normale Menschen. Und wie kann Gott mich jetzt auf normale Art und Weise gebrauchen? Bin ich ein Deutscher? So, wie kann Gott mich gebrauchen? Find heraus und dann lese in der Sprache, in der du jetzt sprichst, nicht in Sprachen lesen. Viele Leute lesen Betriebsanleitungen in Sprachen und verstehen nichts. Das bringt nichts, wenn du in Tschechisch liest. Du musst also in deiner deutschen Sprache lesen, dann Stück für Stück und verstehen. Und du kannst erst die Sachen anwenden, wenn du verstanden hast. Wenn du verstanden hast und dann aus Liebe, also das, guck mal, jetzt komme ich so schnell rein, so leicht, so spielend und das machst du ein paar Mal und dann kriegst du Übung im Umgang mit diesen Dingen und dann, wenn du das gelernt hast, kommt der nächste Schritt. Geschwister, und wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis. Gott gibt uns eine Anweisung, da liest du also, wenn Sie jetzt eine Adresse einspeichern möchten, dann machen Sie das. Drücken Sie auf den Knopf und dann klein oder groß schreiben. Du kannst alles dann bestimmen. Aber du musst bestimmte Dinge tun, wie der Hersteller es wollte. Wir sind also nach Gottes Bild geschaffen und wir sollten nach Gottes Bild auch funktionieren. Du bist ein Ableger Gottes. Hast du vielleicht noch nie gedacht, darüber nachgedacht, aber wir sind es. Wir empfangen von Gott die Befehle, die Anweisungen und wir müssen als Exekutive ausführen. Einige Befehle, die Gott gegeben hat, achte auf die, sie sind ganz einfach. Der Herr sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Also, Dinge, die schwarz auf weiß in der Bibel drinstehen, dafür muss ich nicht beten. Soll ich evangelisieren, soll ich missionieren? Da muss ich Gott nicht mehr fragen, ich muss es. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Wo deine Welt ist, das spielt jetzt keine Rolle. Finde deine nächste Umgebung raus, das ist deine Welt. Und da, wo ich stehe, hier heute Mittag, das ist der Mittelpunkt der Erde. Nicht der Nordpol, da irgendwo, hier, hier ist der Mittelpunkt. Da, wo du wohnst, ist der Mittelpunkt der Erde, das Universum sogar. Heieiei. Da, wo du stehst. Und da fangst du an zu wirken, Salz und Licht zu sein. Dann gibt es Dinge, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Zur Taufe gibt es keine Diskussion. Ich verstehe nicht, die Leute, die sind krank. Die fragen, soll ich mich taufen lassen, soll ich mich nicht taufen lassen, zählen die Knöpfe ab. Es steht schwarz auf weiß. Das, was wir schwarz auf weiß in der Bibel haben, dazu brauchen wir keine Offenbarung, auch keine Stimme von oben. Wenn wir unsere Sünden bekennen und wenn wir Buße getan haben und Jesus Christus glauben, der nächste Schritt ist die Taufe. Wo ist das nächste Wasser? Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse, hat der Kämmerer gesagt. Zehnten geben ist auch keine Diskussion. Steht auf schwarz auf weiß. Wie viel soll ich geben? 10%. Wie viel ist das? 10%. Ein Zehntel. Und so, das ist so einfach. Oder heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Da muss man nicht fragen, darf ich das? Steht mir das zu? Die da glauben, entweder glaubst du oder glaubst es nicht. Die dieses Instrument haben, Glaube, auf Kranke werde ich die Hände legen. Und da steht nicht einmal geschrieben, was für ein Gebet ich sprechen muss. Drei Vater unser, zwei, eins, gar keins, nix. Auf Kranke. Und dann wartest du, bis Gott heilt. Und zwar so lange, bis was passiert. Probier einmal, auf jemand die Hände zu legen und zu sagen, jetzt ich bete nicht, in der Bibel steht nicht, wir sollen für Kranke beten, das ist wieder was anderes für Kranke beten. Auf Kranke sollt ihr die Hände legen. Ohne, da steht ohne Gebet. Die da glauben, werden auf Kranke die Hände legen. Und die lassen so lange die Hände drauflegen, bis der Kranke gesund wird und aufsteht und springt, jubelt und tanzt. Ist jemand krank, der rufe die Älteste. Und die sollen mit ihm beten. Aber für dich und mich und uns als Glaubende, wir haben nur einen Auftrag, auf Kranke die Hände legen. So lange, ich bleibe so lange da, ich lasse dich nicht los, ich gebe dich nicht auf, ich verzichte auf alles Mögliche und du wirst lebendig werden. Ich denke an diesen Bruder Howard Pittman, als er dann im Krankenhaus war, tot, und der Arzt sollte seinen Totenschein ausstellen, der sagt, ich muss nochmals Puls fühlen. Und fühlt Puls und da kamen zwei, drei Schläge. Und dann hat er gesagt, nein, der Mann lebt, mein Bruder, mein Pastor lebt. Und dann hat er Urlaub genommen und gesagt, ich alle Termine absagen, ich nehme Zeit, bis mein Bruder, entweder, dass ich wirklich Totenschein ausstelle oder ein Wunder passiert. Und hat so lange die Hand gehalten, gebetet, Psalmen gelesen, alles mögliche getan, so lange, Herr, das ist mein Pastor, der hat meine Familie getauft oder meine Kinder getauft, mich getauft und getraut und so weiter. Herr, du kannst meinen Bruder nicht in die Ewigkeit nehmen, der ist noch viel zu jung dazu und wir brauchen unseren Pastor. Was macht die Gemeinde, unser Pastor? Er blieb so lange, hielt die Hand vom Pastor so lange, hat nachts gemacht und so weiter und einfach nur die Hand gehalten und gebetet und gestreichelt und sowas, was man beim Sterbenden macht oder Tote macht und gedient und war einfach anwesend, bis der Mann aufstand, bis er wieder zurückkam. Auf Kranke werdet ihr die Hände legen. Das ist ein Auftrag. Dämonen werdet ihr vertreiben. Wie machen wir das? Raus, 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 raus mit euch. So, ganz einfach, so wie du Mäuse vertreibst und Kaninchen oder sonst noch was. Dann ihr werdet vertreiben. Wir machen natürlich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann tun wir so fromm und so scheinheilig und so pharisäisch. Vergiss es, da kommt kein Teufel raus. Aber wenn du eine Prügel nimmst, eine Keule nimmst, einen Stock nimmst und fangst an zu schwenken, die verziehen sich alle. Aber wir sind so natürlich, wir brauchen da, er muss den Namen des Herrn anrufen über mir und so weiter. Nein, Gott ist nicht so kompliziert. Siebenmal dich im Jordan taufen, dann passiert das Wunder. Du siehst, wir wollen immer was Großes, was Heiliges. Diese Dinge sind unheilig und können nicht mit heiligen Dingen behandelt werden. Die müssen mit Prügel behandelt werden. Heilige Dinge, die gehören ins Heiligtum. Und wir sollen die Perle nicht vor die Säue werfen. Heiliges Öl, verstehst du? Für Besessenen ist nicht einmal ein Gramm Öl gut. Verstehst du? Das ist Sünde, das ist Verschwendung. Da nimmt man Prügel und raus mit dem Teufel. Du sollst den nächsten Auftrag erkennen. Die meisten Leute lesen die Bibel und wollen fromm sein, frömmer als der liebe Gott. Vergiss es, das steht nicht in der Bibel so. Auf Kranke die Hände legen. Dämonen vertreiben, die da glauben, auf Schlangen und Skorpione treten und dann hinstellen. Und was das alles ist, Schlangen und Skorpione, sind es giftige Sachen, alles, was sich vergiftet und vergiften könnte. Oder wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Das sind so praktische Sachen. Oh, darf man das essen? Ich esse alles. Und ich bin so ein Mensch, der wo er irgendwo ist und im Restaurant ist und exotische Sachen sind, ich esse immer das Exotische. Weil ich will ausprobieren, ob es giftig ist. Ich fürchte mich nicht. Und bin überrascht, dass man das alles essen kann. Und dass man nicht daran stirbt. Wir haben Pilze gesammelt, ihr habt gegessen, und wir haben Angst, ich lebe immer noch. Sollte man nicht. Wir sollen nicht unvorsichtig sein. Aber wenn du in eine Situation hineinkommst, dann frag mich, ist das jetzt gewaschen und nicht gewaschen und vergiftet oder nicht? Das meiste, was du isst, ist sowieso vergiftet vom Teufel. Ist alles aus dieser Welt. Ist nichts koscher in dieser Welt. Also, dann musst du gar nicht so dramatisch alle diese Dinge sehen. Die da glauben, werden handeln. Also, ich mache dir Mut, was in der Bibel drin steht, tu es. Und frag mich zweimal, dreimal, soll ich oder soll es nicht. Wenn du fragst, in der Bibel heißt es, wer fragt, dem wird es Sünde. Ja, ist es besprochen? Mich interessiert nicht, ob das Kreuz hier besprochen ist oder nicht besprochen ist. Ob darüber jemand was gesprochen hat. Über manche Sachen, die meisten Leute haben was gesprochen. In jedem Raum wurde gequasselt. Verstehst du? Und in jedem Raum, irgendwo wird irgendwo ein Spukgeist sein. Aber wenn ich an Gott glaube, ist für Spukgeister kein Platz in meinem Leben. Ich bin da. Gott ist da. Die Gegenwart Gottes ist da. Und in der Gegenwart Gottes kann sich nichts Negatives aufhalten. Aber Leute, die keine Gegenwart Gottes in sich haben, können auch draußen keine Gegenwart Gottes haben. Aber wenn Christus in dir ist. Okay, es gibt Fragen, also viele Fragen. Ich lese noch aus Hiob Kapitel 22, Vers 27. Er gibt dir Antwort, wenn du fragst, und zwar, wenn du zu ihm betest. Und er gibt dir Antwort, wenn du zu ihm betest. Also du brauchst die nächste Anweisung, wie geht es weiter, was ist der nächste Schritt? Hiob 22 von Vers 27, er gibt dir Antwort, wenn du zu ihm betest. Dann wirst du dein Gelübde froh erfüllen. Hör zu, wie es hier beim Hiob argumentiert wird. Was immer du beschließt, es wird dir gelingen. Auf allen deinen Wegen wird es hell. Wenn andere leidend am Boden liegen, dann gibst du ihnen wieder Mut. Und Gott hebt die Beschämten freundlich auf. Auch den, der schuldig wurde, rettet er. Denn wenn deine Hände rein sind, wird er frei. Großes Wort, starkes Wort. Lies noch einmal. Wenn du betest, gibt Gott Antwort. Du hast keine Antwort, weil du nicht betest. Ich komme nachher aufs Gebet zu sprechen, was das Gebet ist. Wenn du mehr beten würdest, und eigentlich könnte ich über diese Bibel schon eine ganze Bibelwoche halten, wenn du mehr beten würdest, du hättest eine Entscheidung getroffen. Weißt du, wann wir beten? Wir beten erst, wenn der Karren verfahren ist. Wenn nichts mehr läuft, wenn wir kaputt sind, wenn wir Schrott haben und so weiter. Herr, hilf! Aber Gott sagt, bete, bevor du losfährst. Bete, bevor du in Angriff nimmst. Bete, bevor du eine Entscheidung triffst. Und dann nachher, wenn Gott dir ja grünes Licht gegeben hat, dann ist es egal, was nachher passiert. Dann musst du nachher nicht mehr beten. Aber für diese Entscheidung, für den Anstoß, für grünes Licht, da brauchst du Gottes Anweisung. Mir ist der David, ich habe meinen Rundbrief geschrieben, der David so wichtig, der hat immer gewartet, was ist der nächste Schritt. Und Gott sagte, wenn du hörst die Säuseln in den Backerbäumen, dann greif's an. Gott hat ein Zeichen gegeben und jetzt kann er dazwischen machen, was er will. Er kann seine Armee aufstellen, er kann Übung machen, exerzieren und kann schlafen gehen. Ist egal, jetzt wartet er nur, bis es in den Bäumen die Blätter wackeln. Gott hat ihm ein Zeichen gegeben. Du brauchst ein Ausgangszeichen. Du brauchst ein Signal. Und wenn du dieses Signal aufleuchtet, dann bist du dran. Das ist, wie Gott uns führt. Hier, er gibt dir Antwort, Hiob 22, wenn du betest. Und dann wirst du dein Gelübde erfüllen, was du dir vorgenommen hast, was du dir ausgedacht hast oder was du dir geträumt hast oder was Gott dir gezeigt hat. Was immer du beschließt, es wird dir gelingen. Die meisten Leute treffen keine Entscheidung. Das macht der Herr alles. Das macht der Heiland. Was du beschließt, das wird dir gelingen. Aber du musst erst mal in der Gegenwart Gottes kommen und sagen, Herr, ich beschließe jetzt das und das. Du bist bei Gott. Und was wünschst du dir? Und du hast deine Wünsche Gott vorgetragen. Und Gott hat dich so lieb gehabt. Und er hat gesagt, wünsch dir was. Und was du beschließt, das wird dir gelingen. Die meisten Leute leben ohne Beschlüsse. Die haben keine Beschlüsse, die beschließen nichts. Ach, nimm die Stunden, wie sie kommen. Nein, nein. Du musst von Gott einen Impuls bekommen, dann machst du ein Gelübde und dein Gelübde wird sich erfüllen. Ich gelobe Gott, wenn du mich gesund wieder über diesen Fluss bringst, ich zahle dir, ich gebe von allem, was du mir gegeben hast, Zehnten. Jakob hat es gemacht, im Alten Testament noch. Oder wenn du mich zurückholst und wenn du mir wieder das Leben schenkst, wenn du mir meine Gesundheit wieder schenkst, dann mache ich das und jedes. So. Und dann auch den, der schuldig wurde, rettet er. Wenn deine Hände rein sind, wird er frei. Sogar du hilfst dem Sünder, weil du gerettet bist, weil dir geholfen wurde, dann kann auch dem anderen geholfen werden. Was immer du beschließt, deine Entscheidungen sind die Eingaben. Ich programmiere das jetzt so und so und so. Wer Gott gehorcht, dem gehorcht auch das Leben. Der hat Autorität und Vollmacht, der muss gar nicht um diese Dinge beten, der hat es. Und Befehlen muss man gehorchen, darüber diskutiert man nicht. Anweisung, also 1 und 1 ist 2. Ganz einfach. Gott gibt uns die Belehrungen, gibt uns die Antwort hier. Er sagt uns, was zu tun ist. Wer ihm nicht gehorcht, erreicht das Gegenteil, da pfeift es, geht sogar das Ding in die Luft womöglich noch. So, er gibt Antwort, wenn du betest. Also achte auf die Belehrung, auf die Schule. Und die große Schule, die du zuerst einmal besuchen wirst, das ist die Grundschule, Gebetsschule. Wie bete ich? Wie bete ich richtig? Wie bete ich erhörlich? Und so weiter. Und weißt du, was Gott am liebsten mag? Einen zerbrochenen und gedemütigten Geist. Gottes Weisungen müssen oder Anweisungen müssen erbeten werden. Er zwingt sie uns nicht auf. Herr, was hast du gerne? Was würdest du gerne, dass ich tun soll? Was denkst du, Herr? Was hast du für mich vorgesehen? Gott wird dich nicht vergewaltigen, wenn du bittest, Herr, zeige mir deinen Weg. Hast du schon Gott um den nächsten Schritt für dein Leben gebetet? Nach deiner Bekehrung, Herr, wer bist du, Saul von Tarsus, ist die nächste Frage, Herr, was willst du? Und weißt du, was dann passiert, wenn du fragst, Herr, was willst du? Dann wird der Herr dir sagen, geh ganz schön Nazareth-Kirchstraße 51, das ist Pastor Matutis, da ist ein Bruder da, der wird es bestimmt sagen. Oder woanders. Wo ein Diener Gottes ist. Gott weiß, wo die Diener sind und er sucht sich selbst die Diener raus, wen er schickt. Nicht, das war ein Bruder, heißt es, Ananias. Und geh und der kriegt von Gott auch einen Auftrag und der kommt und sagt, lieber Bruder Saul. Guten Morgen. Verstehst? Lieber Bruder. Guck mal, wie Gott uns führt, wie Gott uns Anweisungen gibt. Dann kommt jemand zu dir, der den Auftrag Gottes hat und lass die Finger weg von Leuten, die keinen Auftrag Gottes an dir haben. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich will dich heilen, kann ich dich heilen, darf ich dich heilen? Ja, freilich, du willst, wenn du krank bist, du bist von jedem Strohheiler erfreut, der kommt. Und nein, hat Gott dich geschickt? Ist der Mensch, der das und jenes in deinem Leben vollbringen will, ist der von Gott gesandt? Nur dann ist es effektiv. Nur dann ist es also eine Heilung an Seele, Geist und Leib. Lieber Bruder Saul, nachdem du weißt, was der Herr will, dann heißt es tun. Und das ist das Schwerste, da brauchst du 14 Jahre wenigstens, um das rauszukriegen. Wüste Arabiens und so weiter, muss alles vergessen. Dann wirst du über Mauer abgeschoben. Das ist auch so, wie Gott zu dir redet. Gott sorgt dafür, dass es mit dir nicht gut geht. Dass du irgendwo in Tarsus versauerst. Und dann irgendwann kommt, dann nach einer Weile kriegst du plötzlich Besuch aus Antiochien und dann kommt ein Levit, der gerade auf der Durchreise ist, kommt in die Synagoge und dann sieht den Bruder Saulus da auch noch sitzen, der erst seine Bibel liest so schön und fragt, Herr, was ist der nächste Schritt? Und so weiter. Hör mal, bist du nicht der Saulus, der sich damals bekehrt hat in Damaskus? Du, ich fühle, ich bin jetzt hierher, bin auch ein Diener Gottes und ich denke, wir könnten zusammen eine Gemeinde bauen. Was hältst du davon? Und er nahm ihn mit. Die Anweisung des Herrn ist, dass Gott so an uns arbeitet. Er ist der Lehrer und wir lernen bei dem lieben Gott, Learning by doing. Lernen, während wir arbeiten. Da ist, wie wir bei Gott lernen. Du lernst bei Gott nicht aus den Büchern, du lernst Gott nicht aus den Kassetten, du lernst bei Gott nicht vom Fernsehen, du lernst Gott nicht von Vorträgen, Konferenzen und so weiter, sondern du lernst by doing. Sitzt da, Lies deine Bibel, oh Heiland, dein Wort. Ich habe schon 5-mal die Bibel durchgelesen, kapiere immer noch nichts. Herr, zeig mir deinen Weg, was willst du? Ich möchte so gerne das, was ich weiß, was ich kann, ich möchte das ganze Alte Testament mal durchpredigen. Herr, gebrauche mich. Und dann kommt dieser Levit, Barabbas, und ruft ihn. Und weißt du, da musst warten, bis du reif bist für Gottes Werk und Gottes Arbeit. Und Gott weiß, wenn du schon richtig durchgesäuert bist und verschimmelt, dann bist du reif für seine Herrlichkeit. Jetzt, Bruder Saulus, komm mit. Und jetzt bist du, und da war immer noch Saulus. Bei dem ist noch nicht viel passiert. Weißt du, wo er Paulus wurde? Als den Sergius Paulus auf Zypern heilte. Als Gott ihn bestätigt hat, als Gott zuerst ein Wunder gewirkt hat und diese Hand heil wurde von diesem Paulus Sergius, so weiter, hat der gleich den Namen angenommen, ich bin auch Paulus, so wie du. Und ist aus Paulus Saulus geworden. Nicht Damaskus ist die Stunde gewesen. Aus Saulus Paulus. Nicht Damaskus war die Stunde, sondern erst, wo Gott ihn zum ersten Mal bestätigt durch ein Zeichen, durch ein Wunder, wo einer sich bekehrte, der erste Römer oder eigentlich dann durch Paulus ein Römer sich bekehrte, war Sensation, verstehst du? Die machen da in Antiochien, sind ausgeschickt als Missionare. Das erste Erfolgserlebnis, da gibt es sogar den neuen Namen Saul. Also jetzt bin ich nicht mehr Saulus, jetzt bin ich Paulus. Was es auch immer heißen mag. Du siehst also, wie die Entwicklung eines Christen geht. Wir müssen seine Anweisungen folgen. Auch die ersten Christen waren nicht Christen von Anfang an. Und wir sind auch nicht von Anfang an Christen. Vergiss es. Ich bin auch nicht von Anfang an Christ. Auch wir können christlich sein und wir können so viel Cs da vorne haben, bis das Blatt voll ist. Aber da sind wir immer noch nicht christlich. Die ersten Gläubigen in Jerusalem waren zuerst einmal Jünger Jesu. Und die Jünger nahmen zu und es wurden viel der Jünger und so weiter, die auf des Weges sind. Das war Gemeinde auf dem Weg wahrscheinlich, so die des Weges sind. Und was hier so alles waren und die des Weges sind, Jünger Paulus verfolgte noch, die des Weges waren, diese Gläubigen. Es waren immer noch Jünger. Die waren immer noch Jünger. Bis in Antiochien. Und in Antiochien haben sie erst dann gesagt, das sind Christen, das sind keine Jünger mehr, das sind Christen, Christus in Miniatur, Christus in Kleinformat. Das ist die Anweisung. Wir sollen ihm gleich werden. Lasst uns Menschen machen zu seinem Bild. Zuerst einmal bist du Jünger. Zuerst bist du im Paradies da und bist gar nichts, bist Haufen Dreck vielleicht, Klumpen Lehm, mit Odem Gottes angehaucht. Das ist alles, du bist angehaucht. Aber erst durch Jesus Christus bekommen wir die neue Gestalt, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, wir sind neu in Christus. Die Anweisung, zuerst einmal Anweisung, Anweisung, Anweisung. Er gibt Antwort, wenn du betest. Dann wirst du dein Gelübde froh erfüllen, hat der Hiob hier gesagt. Was immer du beschließt, das wird dir gelingen. Auf allen deinen Wegen wird es hell. Deine Probleme brauchen eine geistliche Antwort. Und Gott muss dir deine Bestimmung sagen, zeigen, offenbaren. Dich belehren, was ist das? Du musst zum lieben Gott in die Sprechstunde, x-mal in eine Sitzung wahrscheinlich, da sitzt er und muss zuhorchen, dem Heiland zu Füßen wie Maria. Jeder deiner Schritte muss vom Geist Gottes geleitet werden. Dein Leben muss nach den Plänen Gottes ablaufen und in die Pläne Gottes eingeweiht werden. Musst du von Gott grünes Licht haben. Das Ziel wird vorgegeben. Und wenn du deine Bestimmung weißt und das Ziel weißt, dann weißt du, wie du von A nach B kommen kannst. Und dann entweder so oder wie der Weg auch sein mag. Also Gott löst nicht deine Probleme, sondern er löst dich, damit du deine Probleme nachher lösen kannst und zerspielen. Nachher sagt er, geh hin und herrsche darüber. Er sagt, jetzt habe ich lang genug den Leuten gepredigt. Jetzt gebt ihr ihnen zu essen. Nicht der Herr Jesus hat gesagt, jetzt ich gebe ihnen zu essen. Oder der himmlische Vater wird ihnen zu essen geben. Jetzt heißt es plötzlich, jetzt habe ich gedient, jetzt habe ich gesprochen, jetzt habe ich gebetet, jetzt habe ich gesegnet. Und jetzt gebt ihr ihnen zu essen. Ja, aber Herr, wir haben nur 280 Denare in der Kasse. Was ist das für so viele? Ist egal, sucht, gebt ihr ihnen zu essen. Du siehst also, wie jetzt wir gefordert werden. Gebt ihr ihnen zu essen. Ich bin marianisch. Man weiß, was es ist, nicht katholisch und nicht evangelisch, nicht pfingstlerisch, marianisch. Maria hat gesagt, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Und weißt du, der Heiland sagt nicht alles auf einmal. Es wäre so schön, wenn ich alles wüsste, wie es jetzt die nächsten 20 Jahre weitergehen würde. Aber der Herr sagt immer, Schritt für Schritt, füllt die Krüge mit Wasser, dein Kana, dieses Weinwunder. Füllt die Krüge. Aber Herr, das ist für Fußwaschung. Das ist, also, was ist das Besonderes? Das machen die Knechte, die Unterprivilegierten. Aber das ist nicht unsere Arbeit. Füllt die Krüge. Und erst wenn die Krüge überlaufen und voll sind, jetzt haben wir getan und wie geht es jetzt weiter, kriegst du die nächste Anweisung. Und ich sage dir eines, du kriegst erst die nächste Anweisung, wenn du die eine ausgeführt hast. Und die Frage ist, hast du schon die Anweisung, die Gott dir gestern und vorgestern gegeben hat, ausgeführt? Hast du schon die Krüge gefüllt? Und dann sagt er jetzt, gib es dem Speisemeister. Also Herr, das war schon schlimm. Aber jetzt noch in die Küche gehen und sich zu blamieren. Gott gibt dir Anweisungen, deine Anweisungen für deine Seligkeit und deine Herrlichkeit und dein Triumph und was weiß ich alles, sind Anweisungen der Blamage. Halleluja. Aber was ist, wenn es nichts passiert? Und wenn er mich anspuckt und sagt, du Esel da, was bringst du mir Wasser? Hättest du mir wenigstens Schnaps gebracht. Aber und so weiter. Muss vorstellen, so blamiert dich. Bist du bereit, dich für Gott zu blamieren? Denn wir sind nicht von dieser Welt, Leute. Das ist nämlich das Gesetz, was da drin versteckt ist, die Botschaft. Bist du bereit, ausgelacht zu werden? Guck mal doch den Trottel. Und so weiter. Oder was der Herr sagt, wirf das Netz zu der und der Seite beim Petrus. Und was ist, wenn wir nichts fangen? Weißt du, die nächste Anweisung, bete nicht so früh und sag, Herr, ich bin bereit, alles zu tun, was du mir sagst. Das ist nicht wahr. Bist du bereit, dich zu blamieren für Jesus Christus? Für deinen Glauben. Was ist, wenn es nichts passiert? Dich 7-mal im Jordan taufen zu lassen. 6-mal habe ich mich schon taufen lassen, ist nichts passiert. Wie oft war ich schon im Gottesdienst? Wie oft habe ich schon gebetet? Nichts passiert. Wie oft habe ich die Medizin geschluckt? Nichts passiert. Bist du bereit? Gott vertraut niemand etwas an, ohne einen vorher belehrt zu haben, seinen Stolz gebrochen zu haben. Wer vorher nicht die Befehle von ihm bekommen hat und nicht getan hat, dann kann auch nichts passieren. Du brauchst also den Auftrag Gottes und dann brauchst du ein gehorsames Herz. Gebet allein genügt nicht, Bitten allein reicht nicht aus. Du brauchst das Rema, das ist die eine Sache. Und dann Gehorsam. Das nächste ist, gib mir ein gehorsames Herz. Also wenn ich mich blamier, jetzt verstehst du, und wenn der ausdringt und sagt und schimpft und flucht und so weiter und sagt, das war kein Wein, das war Wasser, Bruder. Natürlich wir jubeln und jauchzen, Halleluja, das ist Wein, draußen ist Wein geworden. Nachher kann man immer jubeln, aber vorher, da heulst du und zitterst, bis du das Glas dahin bringst. Sei doch nicht so nervös, Bruder, Schwester, verstehst du? Und so weiter. Da bringst du es hin. Ja, was ist das? Ja, ich soll es dir geben im Namen des Herrn Jesus. Was ist die nächste? Wenn deine Anweisung, die Gott dir gibt, wenn du nicht sofort springst und dir eine Überwindung kostet, und zwar eine ganz gewaltige Überwindung, und Zweifel aufkommen, ist es vom Herrn oder nicht vom Herrn? Und du gehst, Herr, komm, zitter doch nicht so. Verstehst? Und dann kommst du mit Zagen. Paulus sagt, ich kam zu euch nach Korinth mit Zittern. Und ich wollte nichts anderes predigen als Christus den Gekreuzigten. Wir müssen manchmal vielleicht Pannen und Pleiten erleben. Paulus hat in Athen eine Schlappe erlebt. Dann hat er gesagt, ich, lieber Paulus, ich habe Theologie studiert beim Professor Gamaliel. Ich kenne die alten Schriften, ich kenne die Heiden, ich kenne Babylonien, ich kenne alles und ich weiß Bescheid. Und dann steht doch so ein kleiner Knirps, Student, verstehst du, Student lacht den Professor da der Theologie aus Saul von Tarsus, sagt, was will der Lotterbube da erzählen, der hat doch gar keine Ahnung vom Leben. Wir Athener glauben doch so einen Spuk da gar nicht von der Auferstehung der Toten. Komm, hört doch dem nicht zu, diesem Quatschkopf da. Und als er das hörte, was will der Lotterbube, dann ist er abgezogen. In Athen hat sich kein Mensch bekehrt. Als er glaubte, jetzt macht er so eine perfekte Predigt. Und dann geht er nach Korinth. Und dann sagt der Herr, ich habe Angst, die Stadt, ich habe noch gehört, was das für eine Hurenstadt ist. Das sind lauter Schwule und lauter Knabenschänder und was das alles für Leute sind, lauter Verrückte, eine Hafenstadt. Da ist alles, da treibt sich alles rum, Zauberer und. Herr, ich habe Angst. Aber dann sagt der Herr, in dieser Stadt habe ich noch ein großes Volk. Und dann predigt er Christus, den Gekreuzigten. Und hat Sieg gehabt, als er nur Christus predigte. Aber wie führt uns Gott? Learning by doing. Zuerst wackelt alles, zittert alles. Zuerst erlebst du deine großen Erschütterungen und Pannen. So, er unterweist dich. Du musst bei ihm einen Lehrgang zuerst mal absolvieren, die Einweisung, damit zuerst mal du behandelt wirst. Und wenn du behandelt worden bist, kannst du nachher die Probleme dieser Welt behandeln. Dann wirst du sogar Leute freisetzen, wenn deine Hände rein geworden sind, wenn deine Hände frei geworden sind, wenn deine Hände leicht geworden sind, wenn deine Füße beschwingt geworden sind, dann kannst du auch zu anderen hingehen und anderen die Sache hintragen. Vollmacht ist etwas wie Geschicklichkeit, Routine und Praxis, aber da ist sehr viel Zerbruch, zuerst mal so viel drumherum. Da musst du zuerst mal ganz konsequent die Anweisungen Gottes zu Herzen nehmen, mündig werden, selber Entscheidungen treffen und selber Pannen und Pleiten erleben. Die Anweisungen Gottes sind nichts anderes wie Ratschläge. Ich rate dir. Kaufe Gold, das durch Feuer geläutet ist. Ich rate dir. Ratschläge aus einer anderen Welt, die passen nicht in diese Welt. Deshalb ist alles so verrückt, weil sie nicht von dieser Erde sind. Die sind von einem anderen System, von einem anderen Stern sogar. Also die passen gar nicht in diese politische, humanistische, babylonische Gesellschaft. Gott will was Vernünftiges durch dich wirken. Und Gottes Ordnung ist anders als alle Ordnungen dieser Welt zusammen. So, du musst mit drüben übereinstimmen. Gib ihm das Wasser. Gib ihr ihnen zu essen. Macht ihr das. Ja, aber Herr, ich habe es noch nie gemacht. Epheser Kapitel 2, Vers 10. Gott hat uns zu dem geschaffen, was wir sein sollten, zu seinem Werk, dass wir sein Ebenbild sind. Gott hat uns darauf angelegt, wir sind geschaffen, Gottes Werk zu sein. Wir sind geschaffen, um Gottes Werke zu tun. Und zwar, wir tun schon bereits vorgearbeitete Werke. Wir müssen nur nacharbeiten. Jesus Christus ist unser Kapo, unser Vorarbeiter. Der hat das alles schon vorgemacht. Durch Jesus sind wir geschaffen, Gutes zu tun. Durch ihn, Epheser 2. Wir müssen nur das Gute nur noch übertragen, übersetzen. Das ist alles vorgemacht. Auf die Menschen zugehen. Nicht so viel diskutieren. Sondern wenn der Herr sagt, gehe, dann gehe. Wenn der Herr sagt, stehe, dann stehe. Wenn der Herr sagt, sitze, dann sitze. Wenn der Herr sagt, warte, dann warte. Wir müssen immer auf das Signal von ihm achten. Es gibt so viele Buchstabenchristen, so Paragraphenreiter, die bringen Buchstaben zusammen. Weißt du, ich halte nichts von frommen Paragraphenreiter. Weißt du, die bringen A und A und A und A ist A, 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 A. So, verstehst du, ein Buchstaben, das sind so ein Bibelvers nach dem anderen. Das ist nicht Wort Gottes und das ist nicht Predigt des Glaubens, so A, 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 A. Oder A, sondern wir müssen ein Wort bilden. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern durch einen jeglichen oder von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. So ein Stichwort. Du musst ein Stichwort zusammenbringen, nicht nur Buchstabe und sag, ja, ich habe so viel, ich habe 28 Buchstaben, aber die jetzt richtig ordnen. Wenn du 28, in Deutsch natürlich, es gibt andere Sprachen, anderes Alphabet, aber wenn du 28 Buchstaben hast, und jetzt, es liegt nicht darin, dass du 28 Buchstaben hast, sondern jetzt musst du diese 28 Buchstaben auch richtig zueinander zuordnen und das muss durch den Geist, durch die Inspiration, sonst ist nur Spielerei. Karten legen, mehr ist das nicht. Das machen die ganzen Kartenleger auch so auf diese Art. Und dann sagen, ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das. Und die sehen gar nichts. Aber du brauchst den Geist. Der Buchstabe tötet, der Geist ist es, was lebendig macht. Und deshalb, ich warne euch vor frommen Menschen, die wie Jehovas Zeugen oder andere, auch Pfingstler und Freikirchler und alles Mögliche, die kommen und sagen, in der Bibel steht's. Und es steht geschrieben, das ist der Teufel, so predigt der Teufel, wenn er sagt, in der Bibel steht es. Du musst immer aufpassen, wenn Leute kommen und immer sagen, in der Bibel steht es. Wenn es in der Bibel drinsteht, brauchen die dir gar nicht sagen, das weißt du schon ganz genau, was da drin steht. Du tust es bloß nicht. Ich habe nicht Probleme mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Ich habe Probleme mit den Bibelstellen, die ich nicht tun will, die ich verstanden habe und nicht tun will. Also die anderen, die schwierigen, die kann ich stehen lassen, kann drüber hinweggehen. Aber die ich verstehe, da habe ich Probleme. Herr, und wie bringe ich das zusammen jetzt? Wie setze ich das um? Geh hin und tue das Gleiche. der Samariter, geh hin und tue das Gleiche. Dein Nächster, gehe hin und tue das Gleiche. Weißt du, so jemand, der dir sympathisch ist, den zu lieben und dem die Füße zu waschen, ha, das ist Vergnügen und Segen. Aber der, der stinkt, den du nicht magst, der böse ist und der dir nichts gönnt und dem die Hand schütteln, schon allein anzugucken, ist Sünde für dich bald. Was will ich, mich will mich verunreinigen? Gehe hin und tue das Gleiche. Das sind Anweisungen. Wer ist mein Nächster? Du siehst, wie fromm die Leute sind. Die wissen ganz genau, wer ist mein Nächster? Und dann sagt Jesus, ich muss dir eine Geschichte erzählen von einem Heiden. Und der Herr Jesus nimmt Geschichten von Heiden, Samariter, die gar nicht zum Volk Gottes gehört. Der Levit, der Priester, der babbelt das seine Litaneien runter und geht und so weiter. Und er sieht nicht, dass da einer verreckt. Vergiss den Gottesdienst. Was ist der vernünftige Gottesdienst? Sich hinzuknien, die Wunden mit Öl und Wein zu reinigen, auf den Esel zu setzen und dreckigen Sattel bekommen, verschmierten Sattel und so weiter, dann in die Herberge zu bringen und sagen, hork mal, wenn es nicht reicht, ich komme wieder vorbei, nachdem ich mein Geschäft gemacht habe oder Geschäfte verrichtet habe und dann bezahle ich, was noch fehlt. Wer war dem sein Nächster? Aber Herr, das ist so unsympathisch. Das ist so heidnisch. Und ich sage dir, du musst nicht in den frommen Kreisen suchen, die Erlösung, das Heil. Das Heil passiert draußen zwischen Jericho und Jerusalem. Dort spielt sich Heilsgeschichte ab. Dort spielt sich die Heiligung ab. Dort spielt sich das ab, was du nicht magst. Was im Tempel, oh großer, herrlicher Gott, mächtiger Gott, hier, wie gut und schön ist es, aber draußen im Alltag. Gebt ihr ihnen zu essen. Füllt die Krüge mit Wasser. Sogar du bist zu guten Taten geschaffen. Und was sind die guten Taten? Wo sind die guten Taten? Schau dir den Herrn Jesus an. Es begab sich. Der hat nie geplant. Unser Herr Jesus hat nie geplant. Er ist schon morgens aufgestanden, hat mit dem Vater gesprochen. Und sehr früh sogar noch, bevor die Sonne aufging. Aber dann hat er nach dem Programm Gottes gelebt. Es begab sich. Er hat immer auf die Zeichen geachtet. Es begab sich. Da geht er schon dreimal vorbei und sagt, den Feigenbaum, also der gefällt mir heute nicht. Bin schon letztes Jahr da vorbeigegangen. Also dieser Baum trägt keine Frucht. Verflucht seist du, Feigenbaum, und an dir soll hinfort keine Frucht mehr gefunden werden. Jesus nimmt also Situationen, ganz praktische Geschichten. Jesus hat die Zeitung gelesen und es sagte, da war ein Mann, der eine Hochzeit machte und. Hat eine Hochzeitsanzeige wahrscheinlich gelesen. Oder ein Turm ist eingestürzt. Und er nimmt Geschichten und arbeitet die auf und als Gleichnisse fürs Reich Gottes. Der Herr Jesus war nicht irgendwie weltfremd, er war wirklichkeitsnah. Der war voll mit beiden Beinen im Leben, war Zimmermann, der hat lange genug Häuser gebaut, war Gottes Gesandter. Und er hat versucht, wie kann ich den Willen Gottes hier umsetzen? Und er zog umher und tat Gutes. Er zog umher und tat Gutes. Hat nicht Leuten das Geld aus der Tasche gezogen? Er ist umhergezogen und hat Gutes getan. Hat Menschen ermutigt, der Witwe den Sohn zurückgegeben, Aussätzige, die niemand mochte, gereinigt, sagt, guck mal, ihr seid auch vernünftige Menschen, ein paar Beulen zwar, aber das ist egal, Gott mag euch trotzdem. Er hat diese ganzen Tabus gebrochen, dann kommt in die Synagoge und sieht dieses krumme Weibchen da und sagt, tut, das ist auch eine Tochter Abrahams, pfui, steh auf, du sollst gesund werden, schäm dich, im Haus Gottes krank zu sein. Und stell die Frau wieder auf die Beine. Der Herr Jesus, der hat sogar Gottesdienste gestört. Also lad Jesus ja nicht ein in die Versammlung hier. Kann sein, du kommst nicht mehr heraus. Deshalb sitzt du draußen vor der Tür. Aber nicht bei uns. Gott wirkt, ich bin Gott dankbar trotzdem. Ich bin Gott trotzdem dankbar. Aber in so vielen Kirchen und Gemeinden, wo hat der Herr Jesus heute noch was zu sagen? Was er euch sagt, das tut. Du schmeißt Lebensmittel weg und andere wissen nicht, wie sie was wie sie durchkommen sollen. Nur als Beispiel. Du weißt nicht, was du anstellen sollst. Langeweile, und die anderen wissen nicht, wie sie fertig werden sollen mit der Arbeit. Jesus, der Gesandte Gottes, ein Vorbild. So wie mich mein Vater sandte, so sende ich euch. Wir sollen also bei Jesus in die Schule gehen, von ihm lernen, wie funktioniert man. Das, was er tat, auch tun. Und für unser Leben, die Grundlage, das Grundmaß, das, wonach Gott uns richtet, ist nicht nach mir oder dir oder uns, sondern Gott richtet uns immer nach Jesus. Jesus ist das Prototyp Gottes, dieses Maß Gottes. Und dann probiert er, passt er zu Jesus, passt er da durch. Und jetzt können wir alle in unsere Brust schlagen. Pass ich in diese Passnorm? Nachdem ich fertig war mit meiner Lehre, habe ich, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, einen Akkordkontrolleur gemacht. Und weißt du, da musste ich auf Millimeter oder Hundertstel Millimeter musste genau diese Passnorm, da musste ich immer durchstecken. Am Schluss habe ich nur noch durchgestochen. Weißt du, einfach dieses probiert, Ding genommen, durchgestochen, getestet, also das passt rein. Also diese Passnorm. Erfüllen wir die Passnorm Gottes für unser Leben. Jesus. Wir werden an Jesus gemessen. Und alles, was nicht passt, kommt in Ausschuss. Und es wird in der Ewigkeit, du glaubst gar nicht, wie viel Ausschüsse, christliche Ausschüsse wird es geben. Die ganzen Ausschüsse, was die ausgeschossen sind. Immer, nee, passt nicht, geht nicht durch, zu dick oder zu krumm und so weiter. Dann guckt der Meister, dass immer an der Passnorm Jesu werden. Wie wird an Jesus gemessen? Er ist das Maß aller Dinge, steht in der Bibel einmal. In der Endzeit heißt es einmal, sagt Christus selbst und auch woanders steht, werden viele falsche Christusse kommen. Es wird kaum echte Christen mehr geben. Es ist entsetzlich, furchtbar. Es wird keinen richtigen Jesus-Ableger mehr geben. Die meisten lernen da von einer Gemeinde, von einem Pastor, vom Papst oder Pastkirchen, aus dem Katechismus und so weiter, von Spiritismen. Wo bist du in der Schule gegangen? Und wenn ich genau angucke, die meisten sind bei irgendeinem Spiritisten, Esoteriker, Geistheiler oder bei irgendjemand anders, bei einem Theologen, bei Gamaliel, da sitzen sie zu Füßen beim Gamaliel, bist du bei Jesus in die Schule gegangen. Paulus, nach 14 Jahren kann er sagen, ich habe es vom Herrn empfangen. Anweisungen von Gott, lebe nach den Anweisungen Gottes. Ich habe es vom Herrn empfangen und was war das? Eigentlich nichts Besonderes. Es ist selbstverständlich, jedes Kind wusste damals, dass Abendmahl von Jesus eingesetzt ist. Ich habe es vom Herrn empfangen. Du musst die göttlichen, geistlichen Dinge vom Herrn empfangen. Nicht, weil Bruder Ananias dir das gesagt hat oder Pastor sowieso gesagt hat. Das muss der Herr dir selber sagen. Abendmahl hat eine ganz große geistliche Bedeutung. Taufe hat eine ganz große geistliche Bedeutung. Zehnten geben hat eine ganz große geistliche Bedeutung. Das nützt nichts, wenn die Gemeinde so eine Satzung hat oder so ein Bekenntnis hat. Nein, es muss vom Herrn dir persönlich gegeben sein. Und alles, was ich vom Herrn empfangen habe, sagt Paulus, das gebe ich euch weiter. Du kannst nur das weitergeben, was du vom Herrn empfangen hast. Nicht, was du bei Gamaliel gelernt hast. Das kannst du vermixen, ein bisschen so prüfen, ob das richtig so verhält, passt es und so weiter. Aber du musst vom Herrn empfangen. Und selbst wenn es nicht einmal beim Gamaliel war und nicht einmal in der Bibel steht, und der Apostel hatten bestimmt vieles nicht gehabt, aber die haben die Richtung vorgegeben und die Richtung war, also horchen, wir wollen den Heiden keine unnötigen Lasten auflegen, die sollen sich von ein paar Sachen enthalten, Blut, Ersticktem, Hurerei und das reicht. Die haben also ein paar Anweisungen gegeben und alles andere, sie können machen, was sie wollen. Dann habe ich gesagt, horch, und jetzt gab es ein Problem in der Korinther Gemeinde, wo er nachher so hinkam, Feuer und Flamme natürlich, so zitternden Knien, er wusste, was ihm blüht. Jetzt muss er sich entscheiden, er muss auf den Herrn hören und gerade an die Korinther, zuerst wird er streng, aber weißt du, Gott weiß, was ich gehört und nicht gehört. Der erste strenge Brief, der ist verloren gegangen und ich sage Halleluja. Der zweite und der dritte, hier, was wir in der Bibel haben, der erste Korintherbrief und der zweite Korinther ist eigentlich der erste und zweite, das ist der zweite und der dritte Korinther. Der erste ist verloren gegangen. Da muss er was Saftiges geschrieben haben, also was der liebe Gott nicht wollte, dass es in der Bibel reinkommt. Also Gott hat über die Entstehung des Kanons gewartet und geachtet, was reinkommt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und nachher, aber wenn ich schon den zweiten und dritten Korintherbrief jetzt so lese, was jetzt der erste und zweite bei uns ist, Wenn das schon Spaltungen und Probleme in der Kirchengeschichte und Gemeindegeschichte bereitet, was muss denn im Ersten überhaupt drin gestanden sein, wenn das mal hochkommt und mal entdeckt wird oder mal ausgegraben wird irgendwo oder irgendwie rauskommt? Ist egal. Aber auf jeden Fall, das hatten die alles gar nicht. Da ist doch in der Gemeinde, dann haben die Probleme mit Prostituierten oder was auch immer war damals zu der Zeit. Ja, kein kennt der Herr die Seinen. Weiß er, wer Männlein und Weiblein ist, sagte Paulus, kein Problem. Herr, was soll ich machen? Wie soll ich den Leuten das erklären? Dann sagt er, wir führen am nächsten Sonntag, dass Schwestern Kopftuch aufsetzen und Brüder, die sitzen auf der Seite und so weiter. Und ist egal, wo sie sitzen. Aber ich führe Kopfbedeckung, die Frau soll ihr Haupt bedecken. Dann wissen die Engel bestens Bescheid, wo es Männlein und Weiblein ist. Du siehst also eine rabbinische Lösung vom Herrn empfangen. Aber das, was der Paulus den Korinthern hier mit der Kopfbedeckung gegeben hat, das gilt für dich nicht, das muss er dir sagen und mir sagen. Aber dann kommen Leute und die gehen damit hausieren. Paulus sagt, hier ist meine Meinung, was ich weitergebe. Ich habe es vom Herrn empfangen, so. Aber du musst es auch vom Herrn empfangen. Und ich habe in Heilbronn eine ganz tolle Gemeinde gehabt, die hat mir sehr gut gefallen. Ich habe Leute gehabt aus den verschiedenen Nationen. Da war da eine Schwester mit so einem Hut, die kam immer auch in. Also das war, weißt du, die brauchte zwei Stuhlreihen. Und dann wird sie mit dem Hut da, wissen, wenn sie betete, und da hat sie noch so gewackelt. Dann habe ich eine Koreanerin gehabt, und die hat ständig, sobald wir anfingen zu beten, die Schuhe ausgezogen. Und das manchmal sogar im Winter, stand vorne und hat Schuhe ausgezogen. Dann unsere rumänischen Geschwister mit Kopftuch, weißt du, und die haben gesagt, horch mal, ich verbiete, und das mache ich ja hier auch, und ich verbiete mir, dass ihr euch einander bekehrt, du musst jetzt auch einen Hut aufsetzen. Oder du musst jetzt auch Kopftuch aufsetzen. Und du musst jetzt auch beim Beten Schuhe ausziehen. Nur weil es einmal irgendwo gesegnet war, jemand. Und genau das ist es. Gott führt uns von Erkenntnis zu Erkenntnis. Wenn du einmal irgendwo gesegnet bist und warst unter dem Schirm des Höchsten. Oh. Oder in England irgendwo warst und so weiter. Jetzt denkst du, jetzt musst du immer Hut tragen. Nein. Gott gibt uns die Anweisung und manche machen das zu einer Tradition und das ist verhängnisvoll. Gottes Anweisung, den Stein zu meißeln. Gott führt uns von Erkenntnis zu Erkenntnis. Das war gut. Ich habe einen Bruder in Hamburg kennengelernt, den Ältesten einer Pfingstgemeinde. Da kam in einem meiner Gottesdienste dort in Hamburg und wir waren zusammen, hat er uns eingeladen zum Essen. Sagt der Bruder Matutis, ich habe eine kleine Frage, was hältst du vom Zungengesang? Ich habe gesagt, ja, ich praktiziere das. Sagte ich auch. Aber ich muss dir eines sagen, in unserer Gemeinde, da war vor vielen, vielen Jahren, zum ersten Mal brach der Zungengesang in Deutschland durch. Und die Herrlichkeit Gottes war so gewaltig. Wir sind, die ganze Gemeinde, ohne dass irgendwie der Pastor was machte, keiner wusste, was passiert. Die lagen alle auf ihr Angesicht, priesen Gott und wir standen an der Wand und wir mussten halten, wir konnten vor der Herrlichkeit Gottes nicht mehr stehen. Das war so wunderbar. Und dann sagt er, weißt du, ich bin Ältester in dieser Gemeinde hier, also in dieser großen Gemeinde von 800, 900 Mitgliedern. Und dann sagt er, aber ich habe hier vielleicht 2 bis 3 Mal erlebt, geistgewirkten Zungengesang. Alles andere war gemacht. Alles andere war gemacht. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nichts nachmachen. Und dann hat der Pastor gesagt, oh, letzten Sonntag, das war so eine Herrlichkeit. So eine Herrlichkeit. Oh, lass uns wieder mal in Zungen jubilieren. Es ist nicht richtig, es muss der Geist wirken. Und es kann sein, dass mal 3 Wochen nichts ist oder 5 Wochen nichts ist und dann kann es passieren, dass du fast jeden Tag in Zungen jodelst und jubilierst und jaust und sagst, ich kann nicht mehr anders, ich muss es. Oder auch in Zungen beten. Manche Leute haben Probleme, betet ja schon, sagt jemand zu mir, ich habe schon so lange nicht in Zungen gebetet. Ich kenne Leute, die haben 30 Jahre, die haben Geistestaufe empfangen und in Sprachen gebetet, aber 30 Jahre nicht, weil sie keine Notwendigkeit hatten. Aber wenn du mit Dämonen dich anlegst und mit unreinen Geistern, dann kommst du mit Deutsch nicht mehr weiter, dann musst du in der Vollmacht des Heiligen Geistes beten und in Sprachen beten und in Gebieten Chaldäisch oder Aramäisch und was weiß ich, geht raus. Denn die Dämonen hören nicht auf Deutsch, die verstehen Deutsch nicht. Wenn jemand okkulte Schriften las, babylonische Schriften, Kabbala las oder sonst was, also das ist alles Hokuspokus aus irgendeiner alten Zeit, die hören nur auf Chaldäisch und dann musst du Chaldäisch gebieten, fahrt aus. Und dann gehen sie auch. Aber wenn du damit nichts zu tun hast, mit okkulten Mächten nicht kämpfen musst und so weiter und dich nicht anlegst, hast du kein Bedürfnis. Gott sagt, warte, bis die Zeit reif ist. Und wende es an, wenn es dann soweit ist. Es ist so wichtig, dass du Anleitung hast, was ist das Nächste? Was will Gott? Zuletzt hat er durch seinen Sohn zu uns geredet. Und da lesen wir von die Geschichte vom Kämmerer. Da sitzt er da und dann sagt er, wie soll ich das verstehen, dieser Kämmerer, wenn mich niemand anleitet? Und dann ist der Philippus da, der erzählt, von wem der Prophet hier spricht. Das ist Jesus. Und dann sagte er, und da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Weißt du, das kommt plötzlich so aus dir raus. Plötzlich spürst du ein Bedürfnis, ich muss das und das tun. Ich muss mich taufen lassen. Und so ein Bedürfnis. Weißt du, Gott führt uns Anweisungen. Du wirst angewiesen. Dein Inneres, deine Seele wird angewiesen. Du spürst, deine Seele sagt plötzlich, lobe den Herrn. Mach den Mund auf. Preise mich. Plötzlich wird die Seele und der Geist angesprochen. Ist so wichtig, dass du von oben angesprochen wirst. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Anweisungen. Was würde der Heilige Geist den heutigen Gemeinden in Deutschland, Amerika, Europa sagen? Wer Ohren hat zu hören, eigentlich würde er gar nichts Neues sagen, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es ist immer das alte Zeug. Das, was in den 7-Cent-Schreiben drinsteht, das gilt heute noch alles für die Gemeinden. Der Herr muss gar nichts Neues sagen. Ich habe wieder dich. Ich muss dir vorstellen. Herr, ich brauche eine neue Anweisung von dir. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Das war die Ephesus-Gemeinde. Eine Urgemeinde. Ich habe wieder dich. Die Anweisung Gottes, wie sieht es mit der ersten Liebe bei dir aus? Lebe nach den Anweisungen Gottes. Wie sieht es mit der ersten Liebe? Liebst du den Herrn noch so, wie du damals geliebt hast, als du dich bekehrt hast, bevor du versaut wurdest von den Christen und den Gemeinden hin und her und der ganzen religiösen Klicken? Weißt du, da hättest du die ganze Welt umarmen können. Du hast erzählt, haben Sie schon gehört, ich bin Christ geworden, bin neuer Mensch geworden, bei mir hat sich so viel verändert. Oh, Glory, Halleluja. Da hast du dich nicht geschämt am Namen Jesu. Und jetzt sobald jemand sagt, gehen Sie da auch in diesem Verein da, so Gemeindezentrum und so weiter, sagst du, nein, nicht, ich gehe nur um die Ecke. Die erste Liebe, bist du ein Feigling geworden? In der ersten Liebe wärst du sogar für Jesus ins Feuerofen gesprungen. Aus Liebe, ist die Liebe noch da? Die erste Liebe, ich habe wieder dich. Und dann, ich habe was, dass du die und die duldest. Überleg einmal, was du zu Hause noch alles duldest. Das geht auf keine Kuhhaut. Was du zu Hause noch alles duldest. Ich habe, dass du die duldest und 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 die duldest. Du hast so viel Geduld, aber nur nicht für Gott. Ich habe was gegen dich. So können wir weiter fortfahren. Was habe ich alles noch so? Geh mal die Sendschreiben durch. Und dann wirst du verblüfft sein und erstaunt sein, wie viel da noch in deinem Herzen ist. Und dann sagt, du hast eine kleine Kraft und du hast meinen Namen bewahrt. Und weil du mein Wort bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. So, Philipper 4, ganz schnell noch, Vers 4. Wie lebe ich als ein Heiliger? Denn Gott ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Gott will uns, dass wir ihm gleich werden, gleichgestaltet werden. Und er ist heilig. Gott will, dass sein Licht durch dein Leben durchscheint. Das ist, was Gott will. Dass seine Gnade an deinem Leben sichtbar ist. Und deshalb lässt Gott dich manchmal ganz tief fallen. Halleluja. Und ganz tief untergehen, so dass das Wasser bis hier steht, damit an dir die Gnade Gottes sichtbar wird. Oh, was hat der aus dem gemacht? Was ist aus dem geworden? An dir und mir muss die Gnade Gottes sichtbar werden. Weißt du, du bist so ein Vorführungsdemonstrationsstück Gottes. Also ich zeige dir jetzt an Johannes Matutis, wie ein Liebes. Weißt du, Pastor sein, das ist keine gute Sache. Ich wünsche es niemand. Weißt du, als Pastor, du musst schon so viel erlebt haben. Und was du noch nicht erlebst, das wirst du erleben. Und deshalb, wenn ich predige, ich muss Sachen erzählen, die ich erlebt habe oder noch erleben werde. Und deshalb, je länger du mit dem Heiland gehst, desto mehr erlebst du das. Bist du nicht mehr Jünger, dann bist du schon Christ. Jesus ähnlicher, du machst das durch. Du musst mit Jesus am Kreuz hängen. Machtlos, ohnmächtig sein. Du willst der ganzen Welt dienen und helfen, aber die sind die Hände festgenagelt. Und Geschwister, genau das ist die Situation. Ihm ähnlicher werden, Jesus ähnlich. Du möchtest, du kannst nur noch zurufen, hey, das ist deine Mutter da unten, Johannes. Johannes, das ist diese alte Maria, das ist dein Sohn jetzt. Du da unten. Und du, Schächer, du wirst morgen mit mir im Paradiese sein. Du kannst nur noch zurufen, deine Hände sind festgenagelt. Und genau das, wenn du so weit gekommen bist, wenn du deine Hände festgenagelt sind und du nichts mehr tun kannst, bist du reif für die Herrlichkeit Gottes. Bist reif für die Auferstehung. Die erste Liebe wieder, da erwacht sie. So, Philipper 4, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn du von Gott begeistert bist, diese erste Liebe, zu der wir zurück müssen, dann arbeitet Gott wieder mit dir und du bist begeistert und sagst, das ist wunderbar, Herr. So, und dann laufen die Probleme und die Krankheiten und die Sorgen alle weg von dir. Du stehst vor offenen Türen überall. Die Freude am Herrn, die muss deine Stärke sein, deine Begeisterung, die Freude am Herrn. Nur geistliche Menschen, ganz schnell will ich noch ein paar Sachen sagen über die Ausrüstung zum Dienst und wie du weitergeführt wirst, was der nächste Schritt ist. Nur geistliche Menschen hören die Stimme Gottes. Nur reife Menschen hören die Stimme Gottes. Jesus sagt, meine Knechte, meine Schafe hören meine Stimme. Nur Menschen, die in einem direkten Austausch mit Gott stehen, ständig mit Gott kommunizieren, hören seine Stimme, kriegen Anweisungen. Denn Gott offenbart seinen Freunden, dass die diese Freude an Gott haben. Oh Herr, deine Gegenwart, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser wie tausend. Werde reif für Gott, damit du Gott verstehst. Wir wollen Menschen machen, die uns gleich sind, mit denen wir kommunizieren können, mit denen wir Gemeinschaft haben können. Und da brauchst du gar nicht viel, dann weißt du schon, was der Herr will, denn du kennst seinen Schlachtplan. Du kennst seine Verfahrensmethode. Du kennst die Punkte, die jetzt so nacheinander kommen, wenn du viel Umgang mit Gott hast. Also wenn Leute sagen, frag den Willen Gottes. Ich kriege da Briefe, ständig Leute schreiben, weil da so prophetische Dinge durch die Welt von mir kursieren. Dann schreiben mir Leute, Bruder, mal tut es, du hast so einen nahen Draht zu Gott. Gott hat schon zu dir ein paar Mal gesprochen und es hat gestimmt. Könntest du nicht ein Wort vom Herrn für mich erfragen? Ich muss sagen, Leute, ich bin kein Wahrsager. Das könnt ihr genauso Gott erfahren. Ihr müsst selber Gott nur fragen. Bete, bete. Aber die meisten sind zu faul zum Beten und zu dumm dazu und zu träge. Da sollen andere beten. Da siehst du, wo die katholische Kirche herkommt. Immer der Pfarrer und der Priester muss beten und die Leute machen den Schnabel nicht auf. Bete, frag Gott, Herr, was ist jetzt? Und ich habe gelernt, auf Gott zu fragen. Und ich bin eigentlich froh, jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Reise plane und so, und ich habe Gott gefragt und Gott sagt, nein, kommt nichts oder kein grünes Licht, dann weiß ich, aha, das ist nicht Gottes Wille, ich bleibe zu Hause. Und da habe ich mehr getan, wenn ich zu Hause geblieben bin, als wenn ich wo gereist bin, nicht im Willen Gottes. Dann kriegen die anderen nur Ärger, bin ich anderen eine Belastung, ein Problem und ärgert die anderen. Ich muss Gott fragen, was will Gott von mir? Erkenne, erfahre, was der nächste Schritt in deinem Leben ist, was die nächste Anweisung des Herrn für dich ist. Und du musst jede Station dir von Gott erfahren. Und ich denke, in deinem Leben bist du ans Ziel gekommen, bist ins gelobte Land. Das geht dir wahrscheinlich auch nicht anders wie den Israeliten. 42 Stationen. Und dann so gemütlich, oh Heiland, das ist so schön. Oh Herr, welch Glück ist, erlöst zu sein, der Herr Jesus und ich. Oh, diese Gemeinschaft, diese 70 wunderbare Dattelpalmen, jeden Tag Manna und so weiter. Und dann sagt der Herr, packen, wir müssen weiterziehen. Und Gott führt dich von Station zu Station. Du wirst in deinem Leben, bis du alt und grau geworden bist, mindestens 42 Stationen durchmachen. Dann kommt eine Station, eine ganz furchtbare Station. Die Israeliten sind durchgezogen. Miriam lobt mit Tamburin und tanzt und jubelt laut vor Freude. Dann sagt der Herr, zurück zum Roten Meer. Aber Herr, was soll das? Zurück zum Roten Meer wieder. Wir sind gerade doch froh. Wir sind froh, dass wir in Elim sind und so weiter. Angekommen sind auf der anderen Seite. Zurück zum Toten Meer. Und da war eine Station im Leben der Kinder Israel. Die mussten sehen, guck mal, was Gott mit den Ägyptern gemacht hat. Die Leichen der Ägypter, die das Meer ausgeschwemmt hat. Du musst, auch das gehört zu deinem Leben, dass du siehst, was der Herr für dich getan hat. Die Leichen der Ägypter, die dir nach dem Leben waren, die hinter dir jagten, die dich wieder zurückholen wollten, was aus denen geworden ist. Es ist eine Station, wo du siehst und du sagst, guck mal, was da Furchtbares passiert ist in dieser Welt. Du musst die Leichen der Ägypter sehen. Und dann kommst du in eine Station wieder ganz was anderes. Also lies mal diese 42 Stationen, du wirst verblüfft sein. Das bin ich, das bist du, das sind wir. Das sind diese nächsten Schritte, die Gott führt. Das, was Israel durchgemacht hat in der Wüste, das machst du, das mache ich, bis wir das gelobte Land erreichen. Ganz einfach. Folge. Du sollst nachfolgen und nicht fragen, Herr, wo bist du zur Herberge? Herr, wo kommt das her und wie kommt das her? Folge ihm und du wirst sehen, die Gegenwart Gottes sorgt, dass dir alles andere nachfolgt. Und Herr, wer löst das? Wer guckt um meine Frau und um meine Kinder und um meine Schwiegermutter. Lass es, der Herr wird schon sorgen für Petrus. Der Herr wird sorgen für deine Probleme und für deine Probleme wird bestens gesorgt. Ich glaube, dass Petrus nie besser hätte sorgen können für seine Familie als in der Nachfolge Jesu. Du tust was Großes für dein Leben, wenn du anfängst, eine ganze Sache mit dem Herrn zu gehen. Lass uns aufstehen und lass uns eine Entscheidung heute Abend treffen und lass uns sagen, Herr, ich möchte ganz strikt nach deinen Anweisungen leben, nach deinen Anweisungen gehen. Rede zu mir. Und wenn er dir nichts sagt, dann warte so lange, bete so lange, bis du einen Impuls von oben bekommst. Und du kannst das auf mannigfaltige Art und Weise bekommen, kannst durch ein Buch bekommen, kannst durch eine Predigt bekommen, kannst durch ein Gespräch bekommen, kannst durch ein Lied bekommen, sogar auf so vielfältige Art und Weise, kannst sogar durch eine Ohrfeige kriegen. Verstehst du, jemand belastigt dich und bedrückt dich, schmeißt dich auf die Seite und sagt, gehen Sie, und dann weißt du, danke, das ist der Weg, das wollte der Herr schon längst, das habe ich schon immer gespürt, dass er gesagt hat, ich soll gehen und so weiter. Und jetzt packe ich meine Sachen und jetzt gehe ich. Oder schmeißt mich raus aus dem Boot, Jonah hier und so weiter. Du sollst die nächste Anweisung achten. Was ist der Weg Gottes für dein Leben? Und so viele Gemeinden, so viele Sachen im Reich Gottes wären nie entstanden, wenn die Menschen nicht andere rausgeschmissen hätten und sich von denen getrennt hätten und so weiter. Wir schimpfen manchmal und sagen, das ist ja nicht geistlich. Aber Jonah aus dem Boot rauszuschmeißen, war auch nicht geistlich. Das war sogar mörderisch. Wenn das irgendwie jemand rausgekriegt haben, die haben dann blinden Passagier oder was weiß ich oder bösen Passagier rausgeschmissen. Ja, weg ist er. Aber der Jonah kam später in Ninive wieder zutage und so weiter. Du weißt gar nicht, wo die Menschen rauskommen zutage und wozu die Menschen das brauchen. Jonah hat das gebraucht. Jonah hat diese Lektionen Gottes gebraucht. Du brauchst auch die nächsten Anweisungen Gottes. Und dann hast gepredigt nach 3 Tagen. Den Mund Franzi gesprochen, Ninive wird untergehen, 40 Tage noch, Ninive wird untergehen. Und jetzt sitzt du da und weißt, und dann lehrt Gott dich. Du bist in der Schule Gottes, dann kommt so ein Rizinusstrauch. Oh Herr, du bist so gut, guck mal, ich habe dir gedient. Ich habe gewusst, dass du mich nicht verlässt. Oh, dieser Rizinus, wie schön dieser Rizinus da ist. Halleluja, Gott, du sorgst für deine Diener, wunderbar. Und dann als nächstes, er sitzt da und freut sich und dank nicht zu früh. Dank deinem Gott nicht zu früh. Du weißt nicht, ob du schon fertig bist mit dieser Lektion, wie lange die Lektion dauert. Und am nächsten Morgen, da heißt es, und der Herr, das war nicht der Teufel, der Herr verschaffte einen Wurm. Puh, wo ist mein Baum geblieben von gestern? Jetzt sitze ich schon in der prallen Sonne und ich grille jetzt, Herr. Warum hast du das getan? Und nur, du verschaffst sogar noch einen Südwind. Erst recht, du siehst, wie Gott uns Anweisungen gibt. Und dann kommt etwas raus, dann platzt aus dem Jona etwas raus. Das ist das erste Evangelium, was rausplatzt aus dem Jona. Herr, ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist. Herr, ich wusste. Und das ist, du musst es erleben auf die Art und Weise Gottes, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Da muss der Rizinus zuerst mal an dieser Baum da sein, der muss angestochen werden, verwelken so schnell wie möglich und so weiter. Und dann weißt du, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Herr, ich danke dir. Vater, ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist und dass du uns lehrst in deiner Schule. Das ist Theologie, das ist Bibellehre, das ist Glaubenslehre, das ist Geisteslehre. Halleluja, Vater, wir werden von dir unterwiesen jetzt in allen Stücken. Und ich danke dir, dass du auch meine Geschwister führst auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, wir werden von dir geleitet und wir wollen nicht von Menschen geleitet werden. Deine Liebe möge uns umgeben von allen Seiten und deine Gnade möge uns führen, Stück für Stück. Halleluja. Und wenn du heute spürst, ich stehe an einer Kreuzung und Gott sagt mir ein Bild, hier sind Menschen, die stehen an einer Kreuzung und die stehen auf der Straße wie eine Demonstration und die fragen, soll ich da oder soll ich da, soll ich da, soll ich da? Und die rätseln, diskutieren miteinander. Ich sehe diese Gruppe auf der Straße, wie sie miteinander diskutieren, wohin sollen wir gehen? Und dann kommt jemand vorbei und sagt, ich müsse weder nach da noch nach dort gehen. Er sagt, da ist eine Stimme oder ein Mann, der zeigt, schaut nach oben. Schaut nach oben, schaut nach oben. Und die schauen nach oben und dann orientieren sie sich nach dem Licht, nach der Sonne und wie auch immer. Und dann gucken sie nach oben. Ich sehe diesen Mann, der sagt, steht wie ein Prediger, steht da vor der Gemeinde, so wie ich jetzt gerade auch hier vielleicht heute Abend. Und zeigt nach oben, schaut nach oben. Und Geschwister und Brüder, und genau das ist, wie wir unseren Weg finden. Wir finden unseren Weg nicht, wenn wir nach unten schauen, auf die Probleme schauen, sondern wir finden unseren Weg, wenn wir nach oben auf den Herrn schauen. Und die auf den Herrn schauen, kriegen neue Kraft. Und wir orientieren uns nach dem Licht Gottes. Wo geht dieses Licht Gottes hin? Gebe dem Licht Gottes. Da, wo Licht ist, da, wo Liebe ist, da, wo Frieden ist. Schau nicht auf deine Probleme, hör auf deine Probleme zu schauen. Und die haben geguckt, wo geht's da? Die haben geguckt, wo gehen die anderen hin? Nein, guck nach oben. wo geht der Herr hin? Wo geht das Licht? Wo geht dieser Stern? Du hast vielleicht den Stern verloren in deinem Leben, wie diese Weisen, weil du zu Menschen gegangen bist, bist zum Pfarrer gegangen, zum Priester gegangen, in die Kirche gegangen oder zu irgendjemand Seelsorger gegangen. Du hast den Stern verloren, find den Stern wieder. Und der Stern ist Jesus Christus, der Stern Jakobs. Vater, ich danke dir, dass du diesen Stern in unserem Leben aufgehen lässt, heute Abend. Halleluja. Und die Weisen waren hoch erfreut, als sie den Stern sahen. Herr Jesus, ich möchte, dass wir auch alle hoch erfreut sind und diesen Stern sehen. Halleluja. Amen.